Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio. Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux et Horaz, Ausgabe 76. Wir reden heute über Vostok, über die Open Source Conference, Open Source Expo heißt das Ding, Open Source Expo, über die, ja, dumm gelaufenen Bundestagswahl und mehr. Und bei mir im Studio sind heute Frank und Jens. Hallo.
Hallo.
Und auch die Musikauswahl kommt diesmal von einem Frank, zumindest der größte Teil davon. Und ihr könnt, wenn ihr noch nicht dabei seid, zu uns in den Chat kommen. rcfreenode.net, Channel Raute, Radio Tux. Aber wir fangen an mit Musik. Drunk Soul mit No More Fighting. Das war Drunk Soul mit No More Fighting und ja, Wir reden jetzt über die am vergangenen Wochenende stattgefundene Bundestagswahl. Und ich hoffe, ihr wart auch alle fleißig wählen. Also sowohl ihr da draußen als auch hier meine Co-Moderatoren.
Na klar.
Na klar.
Ja. Ich hab's online gemacht.
Du hast online gewählt. Hast abgestimmt bei eurem.
www.onlinewählen.de. Und da konnte man einfach da so sein Kreuz machen.
Mhm. Und wo hast du es gemacht? Musste nicht sagen. Also wenigstens habt ihr eure Bürgerpflicht getan. Ich habe schon von einigen gehört, die waren nicht wählen und die dürfen sich jetzt 4 Jahre von mir anhören, dass sie schuld an diesem bescheidenen Ergebnis sind.
Hui! Kriegen die dann so Spam-Mails von dir?
Ja, ja. Oder bei jeder Diskussion, die irgendwas mit Politik oder auch nur im Fernsten irgendwas zu tun hat, gibt es Ärger. Naja.
Gut. Warum? Die Piraten haben 2% geschafft. Das muss man denen echt zugute halten. Besser als die Grünen damals, habe ich gelesen.
Ja.
Wie
ja,
damals?
Schon super. Die Grünen bei ihrer ersten Bundestagswahl waren nur 1,5 oder so Prozent.
Okay.
Ja. Also ja. Von daher, und ich meine, das grüne Thema war damals ja bestimmt auch schon ein Thema, aber ein kleines, so wie jetzt halt das Internet. Und ja, vielleicht geht da noch was. Ich meine, Schweden hat es ja dann auch gedauert, oder? War auch ein Jahr vorher, glaube ich, schon. Also in der letzten Legislaturperiode. Und jetzt sind sie ja irgendwie drin mit 7%.
Ja. Natürlich sind 2%, wenn man das so hört, ist natürlich jetzt erstmal sehr wenig und natürlich sind 2% auch sehr, sehr weit weg von der 5%-Hürde, aber wenn man sich jetzt mal so anschaut, wie so die Konstellation ist und den verschiedenen Koalitionen, die da diskutiert werden oder vielleicht auch ziemlich sicher demnächst stattfinden und welche Partei jetzt wie viel Prozent gewonnen und verloren hat und wenn man da einfach mal diese 2% mit reinkalkuliert, also das ist doch schon könnte schon den Ausschlag geben, wenn sie im Parlament wären.
Wisst ihr da eine Wählerzahl für die 2%, wie viele das sind?
Aber es sind fast 900.000, glaube ich.
Ja, habe ich auch gehört.
Ah, 1 Million wäre schon schön.
Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht haben sie sich ein bisschen verbockt durch die Sachen, die da so in der Woche vorher passiert noch sind. So Interviews an irgendwelche Zeitungen, die man doch dem rechten Spektrum zurechnen kann und dann etwas unglücklich mit dieser Situation agiert.
Über die Wirtschaftspolitik habe ich auch nochmal eher Negatives dann gelesen. Fand ich jetzt auch nicht so der Hit, aber deswegen war jetzt ist ja auch erstmal egal.
Ich glaube, das Hauptthema, das Hauptproblem bei den Piraten ist auch ein bisschen, dass die einfach in der Presse überhaupt gar nicht vertreten sind. Also da kann man irgendwie...
Ja natürlich. Gut, also es gibt fand immer, ich aber schon mehr als andere.
Also es gibt irgendwie ein, zwei, natürlich gibt es immer wieder hier Interview gegeben und sowas, was man dann über Twitter dann irgendwo liest und so in den netzaffinen Kreisen weiß man das dann auch, aber wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, meine Eltern oder keine Ahnung, meine Oma irgendwie fragt, noch nie was davon gehört. Dabei sind die Themen eigentlich, wenn man sich den Leuten mal erklärt, um was es eigentlich geht, das leuchtet ja wirklich jedem ein. Aber irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung, da findet irgendwie, keine Ahnung, andere Themen im Wahlkampf fanden da einfach statt. Aber so Dinge wie, vielleicht haben wir demnächst an jeder Ecke eine Überwachungskamera, wie es ja in England schon ist, scheint irgendwie überraschenderweise für mich niemand so großartig zu interessieren.
Also ich, klar, man könnte der Partei noch mehr Aufmerksamkeit geben. Auf der anderen Seite hatte sie... Also, wenn man sich die anderen 21, glaube ich, kleinen waren's,
die da gar nichts gehört.
Ja. Von denen hast du gar nichts gehört.
Das und Einzige von war allen anderen, als die da aufgelistet waren.
Also da hatten die Piraten tatsächlich doch Publicity ohne Ende. Vielleicht oft auch nur auf den Internetseiten der jeweiligen Zeitungen und so weiter, aber durchaus auch in Offline-Medien, wie man so schön sagt. Und immerhin bei der Auszählung der Stimmen bei den Hochrechnungen und Prognosen hat ja selbst der Jörg Schönborn die Piraten erwähnt. Also das ist, er hat ja dann immer gesagt, hier und unter den 6% anderen sind auch noch 2% Piraten. Und das, ja, die anderen 21 Parteien, die da unter Sonstiges sind, wurden nicht erwähnt. Also da ist schon ich glaube, da dürften sie sich nicht beschweren, dass sie da zu wenig Publicity gehabt hätten.
Und natürlich aus dem Stand natürlich heraus, das muss man sich auch mal klar machen, diese Partei quasi vor einem Jahr noch quasi nicht existiert hat. Natürlich hat sie de facto existiert, aber die hat ja wirklich keine Relevanz gehabt und keine Wähler und kaum Mitglieder. Und jetzt in den letzten Monaten, was für eine Bewegung da entstanden ist und naja, das kann man sich ja dann mal überlegen, je nachdem, was jetzt hier demnächst unsere neue Regierung so veranstaltet in Richtung Netzpolitik und Bürgerrechten. Das kann doch sehr schnell noch weitaus größer werden und dann richtig relevant werden in ein paar Jahren.
Ja, das bleibt jetzt echt abzuwarten, das wollte ich eigentlich sagen. Weiß nicht, ich hab's gerade vergessen.
Also, sicher, da ist auf jeden Fall noch Wählerpotenzial da und die Partei muss jetzt auch mal erstmal ihre Richtung finden. Das, ja, wie gesagt, sie haben ja ein bisschen unglücklich agiert da mit der ganzen Geschichte mit diesen rechten Zeitungen und sowas. Kann man ihnen auf der einen Seite vorwerfen, auf der anderen Seite ist es einfach noch eine junge Partei. Das ist nicht eingestaubtes und von vornherein herangezogenes Politikerfolg. Die müssen sich da halt auch erstmal reinfinden in diese Rolle und müssen das erstmal auch alles lernen. Und ich denke mal, wenn man jetzt noch mehr Themenfelder besetzt und da auch Arbeitsgruppen bildet und dann irgendwie damit umgeht, dass die Partei ja mittlerweile fast 10.000 Mitglieder hat oder vielleicht sie mittlerweile schon hat, ich weiß nicht genau, dann, wenn man die alle gut einbindet und auch den größten Teil davon irgendwie dazu kriegt, jetzt auch aktive Politik zu betreiben und nicht nur in Anführungsstrichen eine Karteileiche zu sein, vielleicht nur Mitgliederbeitrag zu zahlen, aber nicht irgendwie aktiv, wenn man das hinkriegt. Ich meine, es ist unter den kleinen Parteien mittlerweile die größte. Und wenn sie nochmal viermal so groß werden, dann sind sie irgendwie an den Grünen dran. Und wenn sie siebenmal so groß werden, dann sind sie an der FDP dran. Also das ist nicht mehr so weit weg, sagen wir mal so. Und man muss sich halt angucken, wie die Piraten jetzt in den nächsten Jahren agieren, ob sie vielleicht auch mal irgendeinen Landtag entern. Klar, angefangen jetzt bei in der Kommunalpolitik wird man sicher dann mal irgendwas hören, wieder, dass irgendwo ein Pirat in irgendeinem Stadtparlament sitzt, aber dann der nächste Schritt ist irgendwie die Länderparlament und dann irgendwann der Bundestag.
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Piraten irgendwann mal zu einer richtig großen Partei werden, die über 10% hat. Aber ehrlich gesagt finde ich es auch gar nicht so wichtig. Ich finde, das Wichtigste ist momentan, dass einfach der Politik auch irgendwie klar wird, dass diese Themen wichtig sind für die Bürger. Also dass es einfach relevant ist, dass man nicht einfach sagen kann, ach, das interessiert doch nur so ein paar Spinner und im Internet, da machen wir einfach mal, was wir wollen und ja, da gibt es ja diese Online-Petition und die ist zwar auch die erfolgreichste irgendwie aller Zeiten, aber trotzdem, das setzen wir einfach mal drüber hinweg, das ist jetzt erstmal völlig egal, wir ignorieren einfach mal die Wünsche der Bürger und ich weiß nicht, ob es jetzt schon so weit ist mit den 2%, dass so der eine oder andere Politiker sich denkt, hätten wir vielleicht doch dieses Thema mal im Interesse der Bürger besetzt, hätten wir vielleicht ein besseres Wahlergebnis bekommen. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon soweit ist, aber spätestens in einigen Jahren werden dann Politiker, die das Internet vielleicht nur so vom Hörensagen kennen, die gar nicht wissen, was das überhaupt ist, einfach realisieren, dass das ein Begehren der Bürger ist, dass man hier nicht überwacht wird, dass es nicht zensiert wird, dass man einfach hier eine freiheitliche Gesellschaft sich erhält. Und werden es vielleicht in ihre Wahlprogramme mit aufnehmen. Und dann ist eigentlich schon viel gewonnen. Ob letztendlich dann die Piraten dann irgendwann mal, keine Ahnung, 10% haben, ist mir persönlich jetzt gar nicht so wichtig. Ich möchte einfach nur, dass die Bürgerrechte gewahrt bleiben. Und ich glaube, da ist diese 2% schon ein Riesenerfolg jetzt.
Ja, also denke ich auch. Und andere Politiker haben das ja auch mitverfolgt und kennen die Piraten mittlerweile im Gegensatz zu den vielen anderen Parteien und wahrscheinlich auch die Ziele. Und man hat ja auch ein bisschen im Wahlkampf gemerkt, dass da auch so ein bisschen Hauen, Stechen, Beißen war. Also da merkt man schon die Themen. Es ist angekommen, dass es dieses Themenspektrum gibt. Und bei den 2% hat man auch mal gesehen, da gibt es auch viele, viele Bürger, die sich, vor allem viele junge Bürger, und die muss man ja auch irgendwie ansprechen, die sich für diese Themen interessieren. Und bleibt nur zu hoffen, dass da jetzt sich tatsächlich was bei diesen ganzen Netzpolitik-Sachen auch tut. Ich habe da jetzt so mal meine Befürchtung, nachdem jetzt Schwarz-Gelb dran ist. Die FDP hat zwar gesagt, hier, da, möchte sowas verhindern, aber ob sie jetzt wirklich Zensursola verhindert oder ob das dann jetzt in den Koalitionsverhandlungen irgendwie untergeht, wo sie dann einfach nur sagen, war halt verhandelbar, auf die Position ziehen sie sich hier gerade zurück, zurzeit ist alles irgendwie verhandelbar, das muss man dann noch sehen. Also ich glaube ich nicht dran. Ich würde der FDP dann irgendwie Respekt zollen, wenn sie tatsächlich irgendwas durchsetzen. Aber zurzeit würde ich eher sagen, vielleicht werden die Bürgerrechte nicht weiter abgebaut. Aber ich denke mal auch, die Sachen, die jetzt beschlossen sind, werden sie wohl kaum zurücknehmen. Und das finde ich dann halt schade.
Das ist auf jeden Fall immer schwieriger, sage ich jetzt mal, was zurückzunehmen, was schon da ist, als irgendwie was jetzt Neues einzuführen oder irgendwie was Zukünftiges zu verhindern. Aber da es einer der drei wichtigsten Punkte ist, für den sie kämpfen, habe ich ein bisschen Hoffnung, dass da was geht. Vielleicht auch gerade das, dass die Piraten so einen Anteil haben. Vielleicht hilft es ja auch nochmal irgendwie in der Argumentation oder so.
Bei dem Zensursola-Gesetz, jetzt hier Netzsperren, da gibt es ja zumindest einen kleinen Aspekt. So ziemlich das Einzige, was die SPD ja geschafft hat durchzusetzen, ist, dass dieses Gesetz ja quasi auf Probe ja ist. Das heißt, es ist an einer gewissen Frist, ich weiß gar nicht, wisst ihr das genau, irgendwie 1, 2, 3 Jahre, kommt dieses Gesetz eben nochmal in den Bundestag und wird nochmal neu verhandelt. Und ich glaube, da ist dann schon spannend, wie dann die Machtverhältnisse sind zu diesem Zeitpunkt. Und da kann so ein Gesetz schon auch gekippt werden noch.
Ja, so, das ist dann eher realistisch als, ja. Oder halt noch ein bisschen einfacher bei sowas. Das stimmt natürlich.
Nein.
Ja, aber ich denke mal, die Chance an sich jetzt gerade bei den Fragen ist eigentlich in der Konstellation höher. Oder halt höher dadurch, dass die FDP dabei ist. Ja, weil ich meine, die Roten oder die Grünen da sich jetzt nicht so drum gekümmert haben, was ich zumindest mitbekommen habe.
Ja. Ich meine, die Grünen, die haben das theoretisch ja in ihrem Wahlprogramm stehen. Und sind eigentlich auch die einzige Partei, wo ich mir das, denen ich das noch zugetraut hätte, sich da irgendwie die Bürgerinteressen einzusetzen. Letztendlich wissen wir aber natürlich alle, wie das Abstimmverhalten war. Und da hat natürlich dann die große Enttäuschung auch eingesetzt.
Also. Ja, das ist, ja, da haben sie sich auch nicht mit rumgekleckert.
Nein.
Tja, ich meine, viel machen können wir jetzt nicht. Wir müssen irgendwie damit leben, dass es jetzt demnächst 4 Jahre Schwarz-Gelb gibt und wir den Guido als Außenminister ertragen dürfen.
Schauen wir mal, ist ja noch nicht ganz klar.
Ja, klar, kann auch sein, dass er irgendeinen anderen Posten annimmt, wer weiß.
Finde ich persönlich jetzt besser, aber...
Ich ja, auch, er ist da sicher nicht...
Schon, oder es wurde jetzt schon oft gesagt, dass natürlich Außenminister da die erste Wahl ist unter Umständen.
Ja. Aber man kann auch sagen, man ist Vizekanzler und macht Wirtschaftsminister. Ja. Also das hat es auch sicher alles schon gegeben. Muss ja nicht immer Außenminister sein.
Da gibt es aber noch einen Aspekt, also ich bin jetzt auch nicht wirklich Guido-Fan, aber ein Aspekt, den ich ganz, ganz positiv finde, das habe ich neulich, habe ich einen politischen Kommentar gelesen zu dem Thema und das fand ich ganz, ganz treffend, dass es natürlich auch ganz schön ist, für Deutschland einen bekennenden Schwulen als Außenminister zu haben. Also da kann man sich natürlich auch mal schon mal freuen auf entsprechende Staatsbesuche in Ländern, die da vielleicht nicht ganz so liberal sind wie wir oder wie die westliche Welt. Das ist natürlich schon ein Aspekt, den finde ich ganz, ganz schön, dass man einfach mal demonstriert, wir sind hier eine liberale Gesellschaft und bei uns ist sowas möglich und vielleicht in einem anderen islamischen Land ist sowas nicht möglich und muss aber trotzdem natürlich den entsprechenden mit dem gebotenen Respekt natürlich behandeln. Das ist natürlich eine ganz, ganz schöne Sache. Also das finde ich ganz, ganz positiv. Natürlich, wie auch eine Frau als Bundeskanzlerin auch ganz gut ist. Auch wenn ich die Parteien, die Positionen dieser zwei Personen, also finde ich jetzt nicht wirklich meins. Aber das ist doch ein positiver Aspekt, finde ich.
Ja, durchaus, aber ich hätte es mir halt lieber mit einer anderen Politik gewünscht.
Definitiv.
Okay, ja, was machen wir jetzt in den nächsten 4 Jahren? Ich meine, für
jetzt
alle...
Jetzt warten wir mal ab und dann reden wir drüber.
Ja gut, ich will jetzt nicht 4 Jahre abwarten, also es gibt immer noch...
Nein, du kannst ja nichts anderes machen.
Na doch, es gibt...
Um das jetzt zu diskutieren, man kann immer jetzt viel spekulieren, so wollte ich sagen, aber schauen wir mal, was passiert und dann können wir bestimmt einiges wieder aufgreifen hier. und diskutieren.
Na gut, es gibt immer noch viele Themen, die man halt anpacken muss und die man halt auch außerparlamentarisch anpacken muss. Und auf der anderen Seite natürlich, viele Sachen kommen mittlerweile über die EU rein und wichtig ist es halt auch auf EU-Ebene jetzt ein bisschen Lobbying zu betreiben, dass halt unsere Themen, Netzneutralität, was ja gerade ziemlich gefährdet ist auf EU-Ebene und auch dieses Three-Strikes-Law, dass das jetzt nicht in Deutschland ankommt, weil ich habe auch noch so, ich meine, im CDU-Programm steht nicht, dass es machen, aber steht auch nicht drin, dass sie sowas nicht machen. Also man muss halt aufpassen, dass jetzt in nächster Zeit nicht, also Urheberrecht wird sicher reformiert und sicher für uns zum Schlechteren. Also das, da können wir uns mit Schwarz-Gelb definitiv schon mal drauf einstellen, aber wir müssen halt irgendwie eine Opposition schaffen, sei es auch außerparlamentarisch, die halt dagegen hält und ja, den gerade den Regierenden zeigt, hier die Themen sind wichtig und ihr müsst die halt auch so besetzen, wie wir es wollen und nicht nur, was ja Schwarz-Gelb sicher viel machen wird, auf irgendwelche Großindustrie-Lobby da hört und denen nach der Nase rumtanzt. Also heißt jetzt nicht Henne in Schoß und wir warten jetzt 4 Jahre und danach wird es vielleicht besser. Heißt jetzt gerade, ja, anpacken, sich für die Themen, die einen interessieren, stark machen und die Themen halt auch besetzen und den Politikern zeigen, hey, wir sind hier und die Themen interessieren uns und die sind uns wichtig und wir hätten gerne die so und so entschieden. Sonst haben wir uns da selbst ausgeliefert und die tanzen nur der Nase nach, wie die großen Lobbyverbände das so wollen. Und das wäre, glaube ich, schlecht für uns.
Definitiv. Also jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sich politisch zu engagieren. Und das Schöne ist ja auch, dass ich persönlich das jetzt immer mehr beobachte, auch bei immer mehr Leuten in meinem Bekanntenkreis oder in Leuten, mit denen ich so spreche. Das auch, das gibt ja immer diesen berühmten, diese Aussage der Politikverdrossenheit. Also das kann ich momentan, denke ich, finde das Gegenteil statt. Also immer mehr Leute, speziell Junge, sagen, ja, ich möchte mich da jetzt involvieren, ich möchte da jetzt mitmachen, ich habe da Interessen, ich bin nicht einverstanden. Ich organisiere mich jetzt irgendwie irgendwo, um da meine Interessen durchzusetzen. Und das ist jetzt positiv, finde ich. Man muss es nur tun.
Genau. Gut, dann lassen wir das mal als abschließenden Kommentar so stehen und machen weiter mit Musik. Und danach gehen wir zum Thema Forstdoc über. Da haben wir ein Interview mit Dr. Markus Wirtz. Und jetzt erstmal Musik wieder mit Drunken Soul hatten wir gerade. Cool Cavern mit Fusion.
Hey man, how do you start? How do you start to fusion your body and your soul?
Das war Cold Cavern mit Fusion und bei mir am Telefon ist jetzt Dr. Markus Wirz von der Open Source Press. Und Open Source Press hat mit Fosdoc eine Plattform erstellt, die speziell für Dokumentationen rund um Open Source Projekte aufgestellt ist. Was genau ist denn das Ziel von Fosdoc?
Also vielleicht ein bisschen was zu der Geschichte, wie das überhaupt zu Fosdoc gekommen ist. Also wie Sie ja wissen, sind wir mit Open Source Press eigentlich ein klassischer, in Anführungszeichen, Buchverlag. Das heißt, wir sichern uns die Verwertungsrechte und gewinnen dann eben über den Vertrieb der Bücher Einnahmen, die wir dann eben in Form von Honoraren an die Autoren eben auch geben. Und natürlich haben wir gerade mit unseren Autoren und in unserem Umfeld oftmals Diskussionen darüber, ja, wie ist es denn mit freier Dokumentation in Buchform? Und aus diesen Diskussionen heraus ist dann eben dieses Fosdoc als eigene Plattform, kann man sagen, entstanden. Und es geht eben darum, dass die Texte, die dort erscheinen sollen, unter einer freien Lizenz stehen. Und dass Fosdoc im Grunde eine Art, wenn man so will, Dienstleistungszweig von Open Source Press ist. Das heißt, die Autoren bestimmen, dass es eine freie Lizenz ist und bestimmen auch, welche Dienstleistungen sie von uns als Verlag in Anspruch nehmen und tragen dadurch dann aber eben auch das wirtschaftliche Risiko einer solchen Unternehmung. Aber Voraussetzung ist eben, dass die Texte unter einer freien Lizenz stehen.
Was für freie Lizenzen kommen da in Betracht? Kann ich mir irgendeine aussuchen und sage, die ist wahrscheinlich frei oder schreiben Sie da irgendwelche vor? Oder?
Nee, wir machen gar keine Vorgaben. Also es muss eben nur garantiert sein, dass eine Veröffentlichung möglich ist und dass der Autor eben auch über die entsprechenden Rechte verfügt und die Lizenz entsprechend vergeben kann. Aber wir machen da sonst keine Vorgaben, nee.
Welche Open-Source-Projekte können da dann teilnehmen? Also ist es irgendwie begrenzt oder hauptsächlich mache irgendwas mit Open-Source und will eine Dokumentation?
Bewerben kann sich jeder und wie gesagt, dadurch, dass es eine Dienstleistung ist, grob formuliert, machen wir alles. Derjenige, der sich dafür entscheidet, muss aber eben wissen, das Risiko, sprich das wirtschaftliche Risiko, liegt bei ihm. Das heißt, er nutzt uns für Lektorat beispielsweise, für die Herstellung, für den gesamten Weg der Produktion, also sprich den Druck und die Coverherstellung, eben auch, wenn er möchte, einen Vertrieb über den Buchhandel bis hin zu einer internationalen Ausgabe, sprich Übersetzung, Sprachenvertrieb weltweit. Das sind aber eben alles Teile, die in irgendeiner Form bezahlt werden müssen. Und wie gesagt, im Rahmen vom Fosdoc trägt dann eben der Einzelne oder eben das dahinterstehende Projekt dieses Risiko. Bekommt dann aber eben auch, wenn er sich für diesen Weg entscheidet, die Einnahmen, die daraus fließen.
Kann man das ungefähr in Zahlen ausdrücken? Also was kostet sowas ungefähr?
Na, das ist sehr schwierig. Also wenn Sie sich das auf Fosdoc anschauen, haben wir ja sozusagen diesen gesamten Prozess der Buchentstehung in verschiedene, ja, wir haben es jetzt Module genannt, eingeteilt. Das heißt, von einer Projektplanung als ein Modul bis zum Lektorat, also sprich eine sprachliche, inhaltliche Überarbeitung, falls die gewünscht ist. Dann als separaten Block die Herstellung, also sprich die Erstellung der Druckvorlagen für ein professionelles Druckverfahren, dann als eigenen Punkt den Vertrieb und Marketing, also sprich, wie bringe ich das Buch, was dann nachher gedruckt wird, in den Buchhandel. Das sind alles einzelne Stufen, die eben auch einzeln geordert werden können. Wenn wir jetzt von dem reinen Produktionsprozess ausgehen, also sprich, was muss ich in die Hand nehmen, um meinen Text in Buchform zu bringen, müssen Sie schon mit einem fünfstelligen Betrag rechnen, alles in allem.
Okay. Und Sie helfen mir dann auch zu entscheiden, wie viele Exemplare man dann überhaupt erst drucken muss und
sowas? Auf jeden Fall. Also das ist im Grunde ja die unsere Leistung dahinter, dass wir sozusagen wissen, wie funktioniert das mit den Büchern von der Erstehung bis zum Vertrieb und eben dann entsprechend beraten und auch Tipps geben, lohnt sich nicht, lohnt sich in der Größenordnung, in der Menge, in der Sprache und so weiter.
Kann auch sein, da es ja dann eine freie Lizenz ist, dass ich das auch als PDF oder sowas hinterher zur Verfügung stelle?
Selbstverständlich. Also wie gesagt, dadurch, dass Sie als Projekt oder als Einzelmensch sich dafür entscheiden, bestimmen Sie auch, in welcher Form das nachher dann unter die Leute kommt. Da nehmen wir dann gar keinen Einfluss drauf, wollen das auch gar nicht.
Sie haben jetzt auch angekündigt, einmal sowas zu sponsern. Das heißt also diesen ganzen Prozess, ohne dass man was bezahlen muss. Welche Projekte können daran teilnehmen?
Auch da können alle teilnehmen. Also wir haben das Ganze auch auf dieser fostdoc.de-Seite kurz beschrieben. Voraussetzung ist, dass das Projekt noch aktiv entwickelt wird, also dass es nicht um eine Software geht, die es schon nicht mehr gibt, dass sie in deutscher Sprache vorliegt, einfach deshalb, weil wenn wir uns für den Vertrieb entscheiden, muss das Buch eben in deutscher Sprache, sprich dann auch für den deutschen Buchhandel attraktiv sein. Es muss eine in Textform sein, also es geht eben nicht darum, so Parameterlisten oder solche Dinge zu veröffentlichen, sondern es soll eben schon eine ausformulierte Dokumentation sein. Und es soll halt ein Umfang sein, dass sich eben auch eine Buchproduktion lohnt, also sprich 200 Seiten aufwärts sollte das Ganze dann schon haben. Das sind im Grunde die einzigen Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen und dann kann sich jeder gerne bewerben.
Wann ist die Bewerbung noch möglich?
Wir haben als Frist den 31.10. gesetzt.
Und ich muss auch schon mal zumindest einen groben Plan oder sowas einreichen, dass Sie wissen, worum es geht?
Genau, also auf diesen Bewerbungsseiten, da sind so ein paar Felder auszufüllen. Also natürlich neben Name und Kontaktdaten wünschen wir uns auch eine vorläufige Gliederung, die eben stichpunktartig sein kann. Und im Idealfall eben auch schon eine Textprobe von, weiß ich, 10, 20 Seiten. Das ist vollkommen ausreichend. Und man sollte sich schon im Vorfeld im Klaren sein, erstens, habe ich überhaupt als Projekt oder als Einzelmensch das Recht zu einer solchen Veröffentlichung? Also besitze ich überhaupt die Rechte an dem Text, den ich mir da ausgesucht habe? Oder ist der zum Beispiel von so vielen Leuten zusammengetragen worden, dass es erstmal schwierig ist, überhaupt die Nutzungsrechte sich zu sichern? Weil das ist ja schon ein wichtiger Punkt. Und dann müsste ich eben als Ansprechpartner uns als Verlag zur Verfügung stehen.
Okay, und bis wann ist dann die Entscheidung gefällt? Also wenn ich das jetzt alles eingereicht habe und den 31.10. abgewartet habe, bis wann geht dann das alles so seinen Entscheidungslauf?
Also wir haben ja eine Jury von 5 Leuten zusammengestellt, die auch sonst miteinander gerne kommunizieren. Und wenn wir dann mal Bewerbungen haben, dann wird die Entscheidung auch schnell vonstatten gehen. Also ich gehe davon aus, im Laufe des November werden wir dann die Entscheidung treffen.
Okay, gut, vielen Dank.
War mir ein Vergnügen.
Das war Dr. Markus Wirz von der Open Source Press, der uns erklärt hat, was FOSDOC eigentlich ist und dass man sich zurzeit auch ein Buch sponsern lassen kann. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Und das nächste Lied ist Number One mit 32.
Thank you.
Und da sind wir auch schon wieder zurück. Und wenn ihr noch nicht dabei seid, könnt ihr in den Chat kommen. rcfreenode.net, Channel Raute Radio Tux oder einfach auf unsere Webseite gehen, blogradiotux.de und dort oben einfach auf dieses Chat-Symbol klicken. Und dann seid ihr auch schon bei uns dabei. Und ich rufe auch nochmal dazu auf, mir wieder Musik zu schicken. Die wird langsam knapp. Also wenn ihr Lust habt, so wie der Frank hier, ein paar Titel rauszusuchen und die auch mal im Radio gespielt werden dürfen sollen können, dann schickt doch einfach eine E-Mail an info@radiotux.de. So, und ja, jetzt reden wir ein bisschen über dies und das, habe ich so überlegt. Ich meine, Frank, du warst gerade OpenSUSE-Konferenz.
Genau.
War toll?
War toll, muss ich sagen. Also, war ein bisschen anders als andere Konferenzen, wo ich schon war. Also, im Positiven wie im Negativen auch. Also das OpenSUSE-Projekt ist, habe ich so den Eindruck, ja noch so ein bisschen in so einer Selbstfindungsphase, wenn ich es mal so formulieren darf. Also das war ja die letzten Jahre oder fast Jahrzehnte eine kommerzielle Distribution, jetzt am Ende von Novell irgendwie supported, entwickelt und veröffentlicht. Und da hat man sich vor einigen Jahren ja entschlossen, das Ganze jetzt open zu machen, also den Namen zu ändern, aber auch insofern zu ändern, dass eben externe Contributions möglich sind und man sich immer mehr öffnet. Und da gibt es ja so ein Gremium, was da gewählt wird von der Community, wo Community-Mitglieder drin sitzen und selbst entscheiden können. Und Novell hat sich einfach entschlossen, diese Distribution zu übergeben in die Community. Und dieser Prozess ist momentan im Gange, ist so mein Eindruck jetzt von außen. Und das bedeutet, dass eben viele Dinge noch von Unternehmen kontrolliert werden, aber es auch immer mehr Community-Mitglieder gibt, die mitwirken möchten. Und da gab es auf der Konferenz jetzt natürlich schon die eine oder andere Diskussion, also wer entscheidet eigentlich was. Also da gibt es noch so was wie einen Produktmanager, der von Novell eingestellt ist, aber managt der das Ganze überhaupt? Oder kann doch eigentlich jeder Nutzer selber entscheiden, wie das Ganze aussehen soll? Und da gab es dieses Open Faith Tool, wo User Feature Requests einstellen können. Und da ist immer die Frage, ja, was entscheidet dann der Benutzer, was entscheidet das Unternehmen? Und das ist momentan noch, sortiert sich noch so ein bisschen, habe ich so den Eindruck. Mhm. Aber es ist war eine sehr angenehme Konferenz im Sinne, dass es wirklich von den Räumlichkeiten gut war. Also es war in so einem Tagungszentrum außerhalb von Nürnberg, wo also die Unterkünfte, also das eigentliche Hotel und die Tagungsräume, es war alles zusammen und da hat man also keine langen Wege gehabt und konnte sich schön verständigen, abends irgendwie zusammen die Nürnberger Biergärten besuchen und es war also sehr angenehm.
Also dir hat es gefallen?
Definitiv.
Und nächstes Jahr wird sowas wieder stattfinden, oder ja?
Da habe ich schon Gerüchte gehört, dass es wohl sich leider wohl ändern wird.
Okay.
Also dann möchte man sich wohl, habe ich jetzt gehört, aber es ist, glaube ich, noch gar nicht richtig zu Ende diskutiert, sich an irgendeine andere Konferenz mit anhängen und also da sozusagen so einen OpenSUSE-Part machen. Was ich ein bisschen schade finde, weil es war schon schön, dass so die ganzen Key-Personen so an einem Fleck zu haben, mehrere Tage, das war schon ganz gut.
Ist vielleicht zu teuer, oder?
Möglich, ja. Also weiß ich natürlich nicht, wie der Novell sich das so vorstellt. Wobei man sagen muss, dass die haben jetzt ja ein extra Team abgestellt. Also Multiplier-Team nennt sich das. Das sind, glaube ich, 12 Personen, plus minus, weiß ich nicht genau, die zukünftig dediziert an OpenSUSE arbeiten. Also wirklich bezahlte Entwickler, die nur OpenSUSE machen. Das gab es in der Vergangenheit gar nicht so. Das hat mich auch sehr gewundert. Ich dachte immer, naja, da, keine Ahnung, bei Novell oder SUSE in Nürnberg, da arbeiten, keine Ahnung, mehrere hundert Leute, die machen dann die OpenSUSE. Das stimmt gar nicht. Das hat eigentlich keiner gemacht. Es war immer nur, wenn mal Zeit war, hat man ein bisschen was für OpenSUSE gemacht oder in seiner Freizeit oder in der Hack Week, so einmal im Jahr. Und jetzt gibt es ein dediziertes Team. Also da Novell steckt da schon auch Ressourcen rein. Mhm.
Und es wird ja sogar gerade diskutiert im OpenSUSE-Team, ob man nicht so eine quasi Slash-Konkurrenz macht oder sowas, habe ich auch gelesen. Weißt du dazu irgendwas?
Ich glaube, das ist noch sehr, sehr früh im Stadium, da ist noch gar nichts richtig klar. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob das eine oder andere kennt, gibt ja bei Red Hat dieses CentOS, spricht man es glaube ich aus, Projekt. Da nimmt man einfach, also das Projekt nimmt die Source-Files von den Red Hat Enterprise-Produkten, vom Red Hat Enterprise-Server kompiliert die mit den möglichst selben Optionen, sodass das Ganze binärkompatibel ist und veröffentlicht das Ganze, sodass man letztendlich so einen Red Hat Enterprise Server hat, aber für umsonst. Aber ich glaube, da gab es auch kürzlich so einen Podcast von dir.
Ja.
Da muss ich gar nicht viel dazu erzählen. Das wissen die Fachleute viel besser als ich.
Hätte ich jetzt auch sagen können. Ja. Geht einfach mal auf radiotux.de und scrollt mal ein bisschen runter.
Genau.
Hatten wir gerade in den. Ja, ja, ich habe jetzt endlich mal die ganzen Interviews von der Frostcon geschnitten und die sind jetzt alle nach und nach online. Das heißt also, da findet sich auch ein Interview zu CentOS. Und kann man sich nochmal durchhören.
Ja, aber definitiv, um deine Frage zu beantworten. Also da gibt es die Diskussion, ob sowas Ähnliches für SUSE auch sinnvoll ist, dass man eben den SLES, den SUSE Linux Enterprise Server, da eben eine freie Version davon veröffentlicht, die natürlich dann keinen Support hat, weil wer soll es machen für umsonst? Aber die Software ist dann eben dieselbe.
Ich weiß nicht so richtig, ob sich das unbedingt lohnt und ob man sowas braucht. Ne? Ist halt, also ich... Naja, gut, die Frage ist halt, die müssen ja dann auch wirklich so lange zumindest mit Updates und sowas versorgt werden, weil sonst macht es ja eigentlich keinen Sinn. Also warum sollte ich nur eine Distribution schaffen, die halt hundertprozentig binärkompatibel ist, wenn ich dann nicht auch so lange zumindest Updates liefere oder sowas?
Ich glaube, ein Stück weit könnte ich natürlich schon Updates liefern, weil das eigentliche Patchen, das machen ja netterweise dann Red Hat bzw. Novell. Und man kann dann einfach die Source-Files, also die gepatchten Source-Files nehmen und hat dann nicht mehr die Arbeit mit irgendwelchen Bugfixes backporten. Aber das eigentliche Bauen muss man natürlich jemand machen, aber das schafft die Community vielleicht noch. Aber gut, spätestens,
kann der Build-Service dann machen.
Genau, aber spätestens beim Telefonsupport, also da werden sie wahrscheinlich dann keine Freiwilligen finden. Also da wird man dann das kommerzielle Produkt kaufen müssen als Unternehmen.
Ja, na dann... Ja, gucken wir mal, wie es da so in der Community weitergeht. Es ist jetzt für November oder so, ist der nächste Release, also OpenSUSE, was sind wir denn? 11.2.
11.2, genau.
11.2. Ja, da ist heute, glaube ich, oder sowas, oder war es gestern, wieder eine neue Version, also eins vor dem Release-Kandidat, glaube ich, Beta, irgendwas, nee, ich nenne es ja jetzt immer Milestone, XYZ, Milestone 8, glaube ich, ist rausgekommen.
Genau.
Kann man sich ein bisschen... kann man sich einfach die Live-CD angucken oder ein bisschen mit rumspielen, wenn man möchte. Und ja, im November dann gibt es irgendwann wieder die nächste OpenSUSE-Version. Obwohl ich ja gerade wieder weg bin von OpenSUSE. Ich habe jetzt ewig lange OpenSUSE benutzt und habe es mir letztens mal wieder kaputt konfiguriert und das war dann immer wieder so ein Grund, dann doch mal wieder umzusteigen und bin jetzt wieder auf Arch Linux oder Arch Linux.
Aber jetzt, wo KDE Default ist, wieder auf SUSE. Mensch, da musst du doch bei SUSE bleiben.
Das hat mich ja nicht beeinträchtigt, ob das nur Default ist oder nicht. Also der einzige Unterschied ist ja jetzt, hab da gut für gekämpft, aber der einzige Unterschied ist ja, dass das jetzt der Knopf gesetzt ist und ich jetzt wirklich weiter wirklich durchklicken muss und mich nicht an irgendeiner Stelle tatsächlich aktiv in Anführungsstrichen entscheiden muss. Ich setze den Haken bei KDE.
Das stimmt.
Naja. Dadurch ändert sich aber natürlich nichts an der guten Integration von KDE in OpenSUSE. Aber auch Arch Linux funktioniert mit KDE wunderprächtig fein. Also habe ich kein Problem. Weil ich habe vorher auch OpenSUSE mit GNOME eingesetzt. Habe ich letzte Woche auch erzählt.
Schluck.
Ja, doch, habe ich jetzt eine Zeit lang gemacht und habe festgestellt, ich bin irgendwie doch zu sehr KDE-User. Und bin jetzt wieder auf KDE, aber mit Arch Linux. Und bin ganz zufrieden. Also gefällt mir. Man muss mehr denken, mehr rumkonfigurieren und stößt an Probleme, die hatte man noch nie, weil man sich einfach keinen Kopf drüber gemacht hat, weil es irgendwie bei OpenSUSE oder bei anderen Distributionen einfach out of the box funktioniert. Und wenn man so ein Arch Linux installiert hat, hat man ja nichts außer eine blinkende Kommandozeile. So, also so richtig oldschool. Man muss sich halt in alles richtig mal wieder einarbeiten. Hat was. Ja, Gentoo ist mir dann doch wieder, das ist reine Zeitverschwendung.
Wie?
Sorry, aber find ich.
Ja, dieser alte Distributionskrieg, also gibt es ja auch ausreichend viele, dass man,
dass man
unterschiedlicher
immer
Meinung sein kann. Gegen
irgendeine kann man immer schießen.
Definitiv.
Völlig egal. Nee, ich habe auch ganz viele gute Freunde, die Gentoo benutzen und total glücklich damit sind. Und ich kann es auch verstehen, wer sein System echt wirklich auf jeden kleinsten Futzel angepasst haben will und wirklich das letzte Müh an Geschwindigkeit rausgeholt haben will, der ist bei Gentoo wirklich, wirklich richtig. Aber mir dauert es halt einfach zu lange. Das ist eine persönliche Sichtweise und muss man halt wissen, ne?
Klar.
Spricht man das Arch, nicht Arch?
Keine Ahnung.
Archer, milde Bleiche ohne Chlor. Ich weiß auch nicht, wie man das genau ausspricht. Arch.
Das ist irgendwie so schlimm, oder? Wenn man alle die ganzen Namen immer nur liest, irgendwie, keine Ahnung, im Web, in Mails, in RSS-Feeds und ja. Dann plötzlich soll ich das aussprechen. Wie heißt das jetzt eigentlich?
So wie ich früher, ja. Als ich noch klein war und nicht wusste, wie man Gnome ausspricht, Genome gesagt hat.
Das sagen aber immer noch ziemlich viele Leute. Da weiß ich immer noch. Also das ist eigentlich so ein, naja. Ja, hier im Chat sagt jemand Arsch Linux. Also weiß ich jetzt auch nicht.
Arsch Linux.
Ist vermutlich die falsche Aussprache. Aber.
Das definitiv, ja. Ja, ich habe es früher nur gelesen und ausgesprochen hat mir das keiner. Das war gar ganz klar. Also irgendwas Amerikanisches heißt Genome. Wie sollte man darauf kommen, dass die Leute das tatsächlich eher deutsch aussprechen und Gnome zu dem Ding sagen? Ja, ist auch untypisch. Naja, gut. Gibt halt immer noch Leute, die haben es noch nicht gehört oder gelesen irgendwie mit Aussprache. Naja, dann sagt man das halt so. Gut, worüber reden wir jetzt? Ich hätte noch einen Tool-Tipp für diese Woche. Ich wollte es letztes Mal schon machen, ich glaube, ich habe es vergessen. Und zwar, weil wir ja immer wieder dabei sind und auch gleich nochmal dazu kommen, Backups sind wichtig. Und ich glaube, im Linux-Magazin habe ich letztens gelesen einen Artikel über so eine kleine Skriptsammlung, C-Collect. Und die setzen eigentlich, habe ich auch schon mal gesagt, mit Rsync und SSH und so weiter. Und Hardlinks kann man ja eine Menge machen. Und die haben das richtig schön verpackt, dieses C-Collect. Und da kann man dann halt einstellen, ja, ich würde gern so und so viele Tage behalten, so und so viel Wochensicherung, so und so viel Monatssicherung und so weiter und so fort. Und dann kann man das über einen Cronjob alles schön starten und dann backup der halt und macht das mit dieser Rsync, SSH, man kann auch über andere Sachen nochmal, man kann auch direkt Rsync nehmen, wenn man will. Aber meistens Rsync, SSH und dann halt irgendwo hingebackupt, entweder weit weg auf einen anderen SSH-Server oder halt eventuell, wenn man es gleich per Rsync macht, auf eine lokale Platte, die man irgendwie anschließt und die man sich über NFS, Samba oder was weiß ich auch mountet und dann kann man, macht er schön mit Hardlinks und so inkrementelle Backups quasi. Und es funktioniert ganz gut und ja, Back in Time benutze ich halt auf meinem Desktop-System, aber wenn es halt um Server-Sachen geht, dann bin ich für C-Collect. Back in Time ist halt wie dieses Time Machine unter macOS schön einfach einzurichten und da kann man auch einfach als Desktop-User sagen, ich hätte gern hier das Verzeichnis und schicke es mal dahin und dann macht er das. Und das benutze ich halt auf dem Desktop, aber für Server macht das halt irgendwie nicht so einen Sinn, weil da bin ich schon eher mit irgendwie mal Cronjob und anders einstellen und so und naja. Gut, das wollte ich nur nochmal sagen und Backups sollte man machen, hat jetzt gerade mal wieder die EU-Petition Netzneutralität, die wir letzte Woche vorgeschlagen haben, erwischt. Die haben wohl keine gemacht, weil denen ist ihre Datenbank irgendwie weggecrashed und deswegen alle Leute, die unterschrieben haben schon, die ganzen Unterschriften sind weg. Und deswegen hier nochmal der Aufruf, wenn ihr das letzte Woche schon gemacht habt, dann macht's doch bitte nochmal. Weil, tja, die haben das mit dem Backup irgendwie nicht hingekriegt. Hm. Hätten sie mal mich fragen sollen. Hm.
Mit dem Vorratsdatenspeichern.
Ja, genau.
Also kann man natürlich jetzt irgendwelche Witze drängen sich da natürlich jetzt auf. Aber ja, kann man sich denken.
Die können doch einfach anrufen bei den jeweiligen Providern und sagen, sie sollen die gespeicherten Daten rausrücken, oder?
Ja, genau.
Die haben das doch gebackupt.
Natürlich,
den,
genau. Das ist eigentlich eine gute Idee. Hallo,
du musst es nicht mehr selber
machen. Hallo,
Vodafone, 6 Monate kostenlos für einen gespeichert.
Hallo Vodafone, gib mir mal meine Mails der letzten 6 Monate, weil ich habe kein Backup gehabt.
Genau, ich habe es irgendwo verloren. Ihr habt doch das noch alles gespeichert. Ja. Okay, habt ihr noch ein Thema? Sonst muss ich ja immer die Themen aufbringen.
Wie gesagt, ich habe heute durchgeguckt und es ist wirklich sehr im Auge gewesen an tolleren, größeren Bewegungen.
Ach doch, ich habe noch was ganz Tolles.
Und deswegen darfst du ruhig weitermachen.
Okay, Nokia will völlig auf QT setzen, weil haben wir ja schon mehrfach gesagt, ist eigentlich logisch, das jetzt endlich mal diesen Schritt endlich mal zu gehen und dann im zweiten Schritt wahrscheinlich auch endlich mal dieses Symbian und sowas über Bord zu werfen. Aber zurzeit setzen sie jetzt zumindest mal bei allem von Mayemo, das hatten sie ja im Sommer schon angekündigt, dass sie da auf QT gehen, jetzt bei allem strikt auf Qt, sollte ich sagen, aber ich sage immer noch QT. Das ist auch sowas, was ich nie wieder rauskriege. Verzeiht mir, ich weiß, es besser, aber ich sage QT. Ja, das ist doch mal eine, ich weiß nicht, erfreuliche Nachricht. Jedenfalls finde ich es aus Nokia-Sicht den richtigen Schritt, da jetzt mal zu sagen, wir schaffen da jetzt eine einheitliche Programmierumgebung und pushen jetzt auch, dass man auf Serie S60 hier Symbian-Geräten mit QT programmieren kann, weil eigentlich macht Programmieren auf Symbian überhaupt keinen Spaß. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser wird mit QT.
Das
aber
wird besser.
Naja, gut.
Also mich wundert an der News so ein bisschen, dass es eine News ist. Also ich weiß
naja,
nicht. Also ich
meine, vorher hatten sie sich nicht so richtig bekannt. Man hat zwar immer so gehofft, es kommt vielleicht mal irgendwann, aber so richtig der, wir gehen jetzt den einen Weg und laufen da immer weiter und wenn wir hinfallen, laufen wir auch immer noch weiter. So klar war das noch nicht. Ich meine, die Übernahme von Trolltech ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Das hätten sie ja auch gleich machen können, aber von daher war das immer noch so ein bisschen, ah, machen wir nicht. Ah, wir haben es zwar im Haus, aber so richtig machen wir ja doch nicht oder so. Und wir haben ja auch noch GTK in Mayemo und vielleicht machen wir ja doch alles anders und so. Also so richtig wusste man es nicht. Also ich wusste es jedenfalls nicht. Ich habe es jedenfalls auch nicht gemerkt. Ist nie so klar kommuniziert worden.
Ja, das und mag sein.
Das ist es halt jetzt.
Klar. Also wir vom KDE-Projekt.
Also ihr wusstet das schon.
Nein, es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie hier so die geheimen Memos bekommen haben. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, es war irgendwie ziemlich klar. Also das war ja eigentlich total naheliegend. Und wenn man sich das Announcement im Sommer, du hast es schon gesagt, Ingo, mit Memo oder Mayemo, da sind wir wieder bei so einem Beispiel, wie spricht man es eigentlich aus? Ich habe jetzt aber gelernt, dass es wohl Mayemo heißt.
Also ich habe schon immer Mayemo gesagt, dann ja, bin ich super. An der Stelle, hey. Ist es richtig.
Okay, also Mayemo wurde ja announced jetzt hier in Gran Canaria auf dem Desktop Summit, dass es eben in der nächsten Version, also die Version 5 ist jetzt ja gerade released worden, aber die Version 6 in der nächsten, die dann irgendwie so nächstes Jahr kommt, denke ich mal, eben komplett auf Qt, nicht QT, ja, Qt, setzen wird. Und naja, das ist natürlich hier so, dass es auf Symbian portiert wird, war ja irgendwie klar. Und also das hat sich schon angedeutet. Also war jetzt auch, also jede andere Entscheidung wäre auch totaler Quatsch gewesen, weil ich meine, Qt, was ist das Gute an Qt? Das ist eigentlich so das einzig wirkliche, vernünftige Framework, was wirklich auf Mac, Windows und Linux und Mobil-Devices und sogar noch auf Windows Mobile überall funktioniert. Und die einzige Alternative dazu wäre noch Java, was eben auch überall funktioniert, aber was naja nicht wirklich so richtig toll ist aus verschiedenen Gründen. Also
dann macht man es so wie bei Android, irgendwie so ganz komisches Java-Zeug.
Ja, genau, das ist dann komisches Java, was dann auch nicht mehr portabel ist. Ja. Also das ist dann schon. Und ich meine, wie viele Desktop-Anwendungen, die in Java programmiert sind, kennt man so, also eigentlich theoretisch müsste es ja jeder benutzen, weil einmal schreiben funktioniert überall, nie wieder Software portieren, aber das hat nicht so wirklich funktioniert. Und gut, bei Qt muss man neu kompilieren, also es kann einmal programmieren, dann muss man mehrfach kompilieren, läuft dann auf allen Plattformen, nicht wie bei Java, dass das eigentliche Binary überall läuft, was jetzt aber nicht so die Riesenarbeit ist, einfach hier so ein, keine Ahnung, dreimal auf den Compile-Knopf zu drücken mit anderen Einstellungen, das bekommt man schon hin. Und läuft dann eben nativ und richtig schnell und ist von daher schon die überlegene Softwareplattform. Und es liegt eigentlich nahe, dass Nokia da drauf setzt, weil ich meine, wenn man sich anschaut, in welche Richtung geht es bei den Mobilgeräten, die Grenze zwischen richtigen PC und einem Mobilgerät, sieht man beim iPhone oder bei Android-Devices, das verschwimmt ja. Also da kann man auch Software installieren und da gibt es auch alle üblichen Programme. Und der einzige Unterschied ist irgendwann, dass der Screen noch ein bisschen kleiner ist, aber dass man da eben sagt, man hat eine Bibliothek, eine GUI und dann läuft meine Software eben auf dem Handy und eben auch auf dem Desktop und zwar auf jedem Desktop, liegt irgendwie ziemlich nahe. Und das könnte auch wirklich ein Vorteil werden, also ein Wettbewerbsvorteil von Nokia, weil das hat sonst keiner.
Ja, dann gucken wir mal, ob sie es auch wirklich richtig umsetzen. Wie gesagt, der erste Schritt ist jetzt zumindest das mal zu announcen Und dann vielleicht im zweiten Schritt eigentlich das mit dem Simien mal sein zu lassen.
Aber ist ja gar nicht mehr so wichtig. Sorry, wenn ich die ganze Zeit unterbreche.
Nö, dafür bist du doch da.
Ja, weil
sonst beschweren sich die Leute immer, dass ich nur die ganze Zeit rede. Ich finde es auch mal entspannt, mal nicht die ganze Zeit zu reden.
Ja, nee, also die Leute beschweren sich die ganze Zeit, dass Symbian so schwierig zu programmieren ist, was es ja auch ist. Also es ist ja wirklich ein ziemlicher Murks. Also das hört man wirklich von vielen Stellen. Aber der Witz ist ja, dass es ja keinen mehr interessiert. Also wird da zukünftig nur noch der Kernel sein. Also ich werde ja meine Anwendung, werde ich ja in Qt programmieren, die dann, was dann überall funktioniert. Und ob dann darunter ein Linux oder ein Symbian oder was der Geier, was für ein Kernel ist, ist ja eigentlich völlig egal. Das ist ja das Schöne an Qt. Deswegen war das ja auch eine richtige Entscheidung, da Trolltech zu kaufen. Weil dann wird man Symbian letztendlich los. Also da gibt es dann noch so ein paar Engineers irgendwo im Keller bei Nokia, die dann noch irgendwie hier ein bisschen, bisschen Scheduler optimieren oder Memory Management von Symbian noch irgendwie was rumbasteln, aber die ganzen Third-Party-Anwendungen, die merken das ja gar nicht mehr. Das ist ja der Vorteil.
Ja, ja, im Chat ist gerade die Frage aufgetaucht, ob man dann auf seinem Nokia-Gerät auch root werden kann. Das hat jetzt noch nicht sehr viel mit Qt alleine zu tun. Es hat im Endeffekt gar nichts damit zu tun, aber ich habe mir letzte Sendung, glaube ich, schon gesagt, ich freue mich auf das neue Nokia N900. Und da ist ja dann in der nächsten Version zumindest dann auch mal Qt drauf. Jetzt die Maemo 5 ist ja noch mit GTK, aber sieht schon richtig schnieke aus. Und auf dem Gerät kannst du sicher root werden. Da ist ein Linux drauf, da kannst du root werden. Und das ist toll.
Das ist ein richtig gutes Device.
Ach, ich will das
unbedingt haben. Also ich habe ja auch schon zwei verschiedene Maemo-Devices besitze ich. Und die sind irgendwie nur so halb gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so nett, aber... Ja, dann doch jeder Klick irgendwie, hier kann man sich zuschauen, wie der Button hingemalt wird. Das ist doch irgendwie alles nicht so richtig snappy. Und das N900, das ist richtig gut geworden. Das ist ein richtiges.
Und sie waren halt auch kein Telefon. Also sie
konnten zwar natürlich,
viel, aber sie konnten nur ins Internet gehen. Ja. Und ist halt kein Telefon gewesen. Und das sind die neuen Geräte jetzt. Ich hatte auch mal, und wir haben auch eine Sendung dazu gemacht, also wenn man mal in seine History scrollt oder so, haben wir auch mal damals das N800, als es gerade neu rauskam. Ich hatte mir das damals von Nokia mal geliehen. Und ich fand es schon cool. Man konnte schon eine Menge damit machen, war aber halt immer davon abhängig, dass halt irgendwo ein WLAN war. So als würde man sich ein iPod Touch kaufen oder sowas. Und irgendwie, ich mag es halt einfach immer online zu sein und meine E-Mails halt immer abzurufen und nicht nur immer zu warten, wo ist das nächste WLAN und so. Und dann noch den Vorteil, dass man auf dem Gerät root sein kann und da alles drauf machen kann und sieht auch schnieke aus. Also wäre es nicht so teuer, würde ich es mir wahrscheinlich gleich holen, weil das kostet irgendwie, was soll es kosten, 699 oder 599 oder sowas. Sowas in dem Dreh. Man kann es schon vorbestellen, wer das machen will, und es gibt's Mitte Oktober, also so weit weg ist es auch nicht mehr. Und muss man mal gucken, ob das irgendwelche Hersteller dann so oder wieder mit anbieten, zusammen mit einem Vertrag. Dann kann es ja durchaus sein, dass das weniger wird.
Ja.
Aber jetzt, ich glaube, 599 oder so. Aber wenn ich mir ein iPhone oder anderes Device hier einfügen kaufe, ist das genauso teuer. So teuer sind die Dinge halt nun mal.
Genau.
Da kann man auch nichts machen.
Das vergessen die Leute immer, so, mein Handy hat ja nur 1 Euro gekostet und hier, keine Ahnung, jetzt kostet es 600, ist ja unglaublich, aber da werden ja immer die subventionierten und die nicht subventionierten Preise durcheinander gemischt. Und wenn man das dann im Vertrag kauft, also ich meine, andere Top-Modelle kosten auch irgendwie über 500 Euro und deswegen, ich weiß nicht, mit entsprechendem Vertrag kann schon interessant sein.
Ja, das kommt halt dann drauf an. Ja, im Chat wird gerade gesagt, da kann ich mir auch ein richtiges Notebook holen. Ja, kannst du holen, es ist bloß wesentlich schwerer und du kannst nicht damit am Ohr einfach mal so telefonieren.
Genau. Das sind auch nur so für die...
Sieht bloß scheiße aus.
Sieht so scheiße aus, genau. Genau, und in die Hosentasche bekommt man es auch nur, wenn man so richtig extreme Baggy-Hosen anhat, wo dann irgendwie... Also, echt schwierig. Ja, da gab es doch irgendwie hier auf der letzten... Präsentation von Steve Jobs irgendwie hier so ein lustiges Bild. Die sind ja immer so am Dissen von anderen Firmen, das finde ich immer nur so manchmal lustig, manchmal nicht. Und in dem Fall haben sie dann mal wieder einen Lieblingsgegner ausgesucht und haben mal wieder Dell gedisst. Und da war es also auf jeden Fall so ein Bild, haben sie gezeigt, da hat einer versucht, sein Dell-Notebook in die Hosentasche zu stecken, was irgendwie dann zum Platzen der Hose geführt hat. Und haben natürlich alle gelacht und haben im iPhone das dann, hahaha. Und naja.
Tja, obwohl Dell jetzt auch wieder ein nettes Notebook rausgebracht hat, wo man sich schon fast überlegen könnte, wenn man dann mehr als 2000 Euro übrig hätte, sich das zu holen, aber die habe ich leider nicht. Das ist Dell Latitude Z 900, 600, keine Ahnung, was es war. So auch so knapp 2 Kilo schwer, aber 16 Zoll Display mit DisplayPort und Induktionsladung und allen möglichen Pipapo. Sieht schick aus. Muss man
das dann auf den Herd stellen? Oder?
Ja, vielleicht, wenn du so einen Induktionsherd hast, geht das bestimmt. Das
ist ein total heißes Gerät.
Ja. Und das ist ja immer noch so der Vorteil, den diese Firmen gegenüber Apple haben, weil bei Apple kann ich nicht einfach sagen, hey, wenn mir das Ding kaputt geht, ihr steht morgen um 10 auf meiner Türschwelle und repariert mir das Ding oder tauscht es mir aus. Mir völlig egal. Deswegen würde ich mir halt so lange nicht keinen Apple holen. Und die haben halt keinen Umtextmodul drin. Und das ist, bei dem kann man sich wieder alles dazu konfigurieren. SSDs, sogar 2 Stück und alles sieht und 16.
2 SSD.
Ja, 2 SSD kann man sich reinbauen lassen. Und richtig.
Ich kann mir schon einen SSD nicht leisten. Ich will ja Platz für 2.
Tja. Darum geht's ja nicht.
Ja, stimmt.
Ich habe ja gesagt, wenn du mal mehr als 2000 Euro übrig hättest, zu viel. Dann könnte man sich vielleicht sowas kaufen und so kann man halt nur träumen, man hätte es gern. Geht mir ja auch so. Ich meine, ich wäre ganz heiß, mir so alles sowas zu kaufen, aber wenn ich mir allen Schnickschnack kaufen würde, den ich so hätte, wäre ich noch ärmer, als ich sowieso schon bin. Von daher muss man auch ab und zu mal sagen, naja, geht halt nicht.
Aber die rocken, habe ich gehört.
Wer?
Die SSDs.
Die SSDs, ja?
Ja,
die
das habe ich jetzt wieder.
Bei mir ist alles zu langsam. Aber ich habe kein Geld. Und vor allem bräuchte ich so viele, weil ein kleiner Beitrag und dann ist die voll oder so ähnlich.
Genau.
Bei mir ist wieder alles aus Nähten geplatzt. Ich muss mir jetzt erst NAS bestellen. Ich kann dir mal berichten, da ist auch Linux drauf. Und dann habe ich Linux. Ja.
Und dann werde ich root. Ich werde dann root auf deinem NAS.
Und Ingo wird in die Pflicht genommen.
Kannst du dann auch Kernel kompilieren auf deinem NAS?
Also auf meinem NAS kann man sogar
gar nichts eigentlich.
Auf meinem kann man apt installieren.
Cool.
Bei mir kannst du, glaube ich, auch irgendwelche Sachen machen.
Ist ein Root kann man auf jeden Fall werden.
Dingens da. Ja. Und dann auf Empfehlung eines, also nicht nur, aber auch mit Empfehlung eines Hörers. Vielen Dank.
Okay.
Schau mal, wenn er Scheiße geredet hat, kommt es mir vor.
Naja, wenn du es dann endlich mal hast, wie lange dauert es jetzt?
Also vielleicht war es auch so eine Internet-Postkastenfirma. Das kann natürlich auch sein.
Das Angebot kann man
nicht. Das sollte hier, jetzt dann langsam mal kommen.
Ja.
Sagen wir so. Aber ich habe keine Bestellbestätigung habe ich, aber so von wegen, es wurde jetzt versandt oder so, kam noch nichts.
Okay.
Stimmt.
Ja. Das Ding sind aber auf der Schwäbischen Alb, vielleicht haben die ein langsames Internet. Oder nee, nicht auf der Schwäbischen Alb, aber so Richtung.
Ja. Haben die überhaupt Internet da oben?
Weiß ich ja manchmal vielleicht auch kritisch. Müssen die auch erst in die Stadt fahren und dann zum Internet gehen und sagen, ja, ihr Ding ist verschickt worden.
Ich habe ja neulich bei Amazon was bestellt und da habe ich den Fehler gemacht, nicht aufzupassen, dass es eigentlich gar nicht bei Amazon war, sondern bei einem Amazon-Partner.
Das ist schlecht.
Das ist schlecht. Sehr. Also hier Tipp für die Hörer, nie bei Amazon-Partnern bestellen. Weil aus der Lieferzeit von irgendwie einem Tag war dann jetzt inzwischen, ich weiß gar nicht, gut, es war übers Wochenende, aber es war dann, also 4 Tage, damit hätte ich, glaube ich, irgendwie mehrere Male zu Fuß zu dem entsprechenden Laden laufen können und wieder zurück und von Land abholen. Also wirklich,
das
macht keinen Spaß.
Das nervt echt tierisch. Also diese, ich will das auch immer ausstellen eigentlich. Ich will nur Amazon-Angebote haben, weil auch diese extra Rechnung und extra Versandkosten, das nervt tierisch so einfach nur. Aber für die ist ein gutes Geschäft, deswegen werden sie es nicht machen.
Ja.
So sieht es halt aus. Leider.
Ja, manchmal, das Witzige ist auch manchmal, du kommst gar nicht auf das Angebot, auch wenn es Amazon selber anbietet. Das ist auch noch toll. Ich habe mir nämlich meine tolle Kaffeemaschine, die ist auch von Amazon. Und die kostete bei Amazon irgendwie 20 Euro mehr als bei irgendeinem anderen Anbieter. Aber wenn du dann erstmal bei diesem anderen Anbieter bist, dann weißt du nicht, wie kommst du jetzt zu dem, was Amazon auch selber verkauft. Also das ist auch ganz schwierig, dann da irgendwie hinzukommen. Aber ansonsten finde ich das mit dem Internet bestellen und so einfach toll und hatte da jetzt auch bisher noch nie große Probleme.
Ich mache mich auch mal mit diesen neuen Paketboxen und so beschäftigt, war auch mal lustig. So.
Ah, diese Packstation.
Ja, ich hatte noch nicht so, also ich habe mal was weggeschickt, war ein bisschen teurer, habe ich mir ja nicht getraut, da reinzuschmeißen. Da stand dann so, nee, wir wissen dann nicht, ob es da angekommen ist oder nicht, also kriegst halt keinen Beleg. Aber an sich eigentlich schon, glaube ich, ganz praktisch, weil dann kannst du einfach nachts mal schnell zack was reinschmeißen. Und dann geht auch dieses Zurück leichter. Ja, ich meine, du bestellst dann, kannst auch gerne mal viel bestellen und kannst ja auch wieder alles zurückschicken sozusagen. Wenn das noch leichter geht, was jetzt vielleicht durch solche Aktionen vereinfacht wird, dann wird es einfach noch cooler mit dem Bestellen.
Ja, ich finde ja auch diese Station, wo man dann seine Bestellung auch abholen kann, zu Zeiten, wo berufstätige Menschen Zeit für sowas haben. Also, das finde ich immer so, dass ich weiß gar nicht, wir schweifen etwas ab, oder?
Macht nichts. Dafür ist die Sendung da.
Ich finde es immer schwierig mit dem Bestellen. Also dann bestellst du irgendwo was und dann kommt dann irgendwie der Zustelldienst so nachmittags um 2, klingelt er bei einem daheim und da bin ich halt nicht daheim, ne? Irgendwie. Und eigentlich relativ viele Menschen sind da eigentlich nicht daheim, wenn sie jetzt nicht gerade Hausfrau sind. Und
Das kommt irgendwie doch immer wieder an, oder? Das steht dann irgendwo. Also die beste Geschichte ist. Ich hatte mal so ein iMac bestellt, ist noch so ein Röhrending gewesen, ein paar Jahre her jetzt, dass sowas überhaupt noch gab. Ja. Und es kam so ein riesen Karton und der stand einfach vor der Haustür. Und das Beste war, der war nicht mehr in so einem neutralen Paket, sondern es war halt einfach so Apple und alles so drauf. Ja. Und ich dachte so, hallo, geht's noch, kommst du nach Hause, steht einfach dieser Computer vor der Tür. Das war halt ein bisschen risikobehaftet, fand
ich. Aber da hatte ich auch schon alle Möglichkeiten, die man sich überhaupt noch vorstellen kann, von holen Sie bitte Ihre Bestellung jetzt am Zoll am Flughafen ab. So. Ach, sehr lustig, oder? Ja, oder dann halt irgendwelche unglaublichen Zustellstationen, wo man erstmal so, keine Ahnung, wie weit fahren muss. Also da hätte man wirklich auch direkt im Laden das kaufen können. Dann. Oder dann auch ganz nett natürlich hier, ja, genau, der nächste Shopping-Tipp von Frank, bestellt auch nie bei ThinkGeek. Was ja, kennen ja wahrscheinlich alle, einen spitzen Shop. Also da nur einmal auf die Seite gehen und man findet irgendwie 20 unglaublich witzige Gadgets, wo man sich totlacht. Da habe ich mal was bestellt. Ich glaube, es waren noch T-Shirts. Okay, die waren nicht günstig und okay, die haben nochmal doppelt so viel gekostet wegen Versand aus Amerika. Aber das hatte ich ja schon einkalkuliert und habe dann trotzdem hier echt viel Geld für dieses T-Shirt liegen lassen. Ja, aber lustig war es dann erst ein halbes Jahr später, als dann die Rechnung vom Zoll noch kam, wo ich auch gar nicht mitgerechnet habe. Da dachte ich, na, das ist vielleicht im Preis irgendwie mit drin. Aber so, ja, hier bezahlen Sie nochmal 40 Euro für den Import von Textilien aus Amerika. Also
so, ja, da muss man aber generell einfach aufpassen mit dem Zoll da. Und aus Amerika. Also bei mir ist einmal habe ich auch mit Zoll Bescheid, kam was an, war aber irgendwie alles gediegen. Dann. Keine Ahnung, kam nichts mehr. Aber da muss man also immer ein bisschen gucken und sich informieren, was da geht und was nicht.
Mit dieser virtuellen Welt muss man aufpassen.
Ja, es muss aber immer durch die reale, weil so wie bei uns letztens ist was mit DHL verschickt und ist halt nie wieder aufgetaucht.
Echt?
Und das war unser Senderechner. Also das ist jetzt nicht ein Paket, was einfach mal vom Fließband fällt und dann ist es halt weg, ja. Ist halt ein Riesending gewesen und haben sie nie wieder aufgefunden.
Senderechner.
Ja, den nehmen wir, Frank
hat versichert.
Naja, so wie es halt versichert ist, bis, weiß ich nicht, 500 Euro oder sowas. Okay. Ja, aber den immateriellen Wert, also die Sachen, die da halt noch drauf waren.
Du hängst an der Maschine, ist auch persönlich.
Nee, nicht das, aber die ganzen Interviews, die da drauf
Ach
waren,
so.
Die ich vorher nicht gesichert habe.
Du hast kein Backup gemacht, oder?
Ja, nee, natürlich nicht.
Aber große Sprüche klopfen vorher. Eieiei. Noch nicht mal in irgendeine Wolke hochgepustet.
Nee, ich habe gedacht, naja, mein Gott, kann man doch den nächsten wieder runterziehen.
Jetzt weiß ich auch, wie du auf dieses Tool gekommen bist.
Ja. Das ist alles schmerzvolle Erfahrungen, die man so machen muss.
Okay.
Ja.
Es kann doch nicht sein, dass die Post ein rechtsfreier Raum ist.
Lass mal
Sperren
einbauen.
Ich verstehe es auch nicht. Ich scanne das doch immer ein und dann ist es auch da, oder hat sich einer gedacht, oh, er hat das Paket ausgepackt und gedacht, oh, den Rechner kann er gut gebrauchen. Ich meine, es war jetzt auch nicht wirklich ein schneller Rechner, ja, so ein weiß ich nicht, Intel, wie hießen die, Centron, wie hießen die Teile
Centrino.
Von? Celeron. Das Wort habe ich gesucht. Also so ein Uralt-Teil, also das ist jetzt nicht, was man unbedingt irgendwie klauen will. Aber ich weiß nicht, das haben sie, irgendwo haben sie es verloren.
Vielleicht sind die Interviews ja irgendwo Vorratsdaten gespeichert.
Tja.
Wenn man nur wüsste, wo man anrufen kann.
Ja. Vielleicht mal unseren Bundesinnenminister anrufen.
Ja, ich meine,
der wohnt ja hier im Schwäbenlände, da ist er, oder ist er
Badenser? Das
ist
übrigens auch, das wird sehr spannend, ja. Wer da den Sitz ergattert.
Ich bin ja für Sabine Leuthäuser Schnarrenberger.
Okay.
Hatte die nicht so einen Job schon so in meiner Jugend?
Ja, hatte sie. Ah. Und dann kam der große Lauschangriff oder der kleine oder der mittlere oder keine Ahnung, irgendeiner kam und dann hat sie gesagt, leckt mich doch alle am Arm, ich gehe wieder. Und dann haben sie ihn trotzdem gemacht.
Mhm. Und jetzt kommt sie zurück, so wie, keine Ahnung, Robbie Williams. So, hier wieder Comeback.
Tja, der Schäuble ist auch schon einmal zu oft zurückgekommen.
Stimmt.
Ja, der soll mal schön einen anderen Posten irgendwo nehmen, der.
Und unsere Angie hatte früher auch so einen anderen Posten. Da hat sie das mit der Asse und so vergeigt und hat gedacht, was ist denn das hier für ein Bericht? Ach, ups, da ist ein Papierkorb gelandet, habe ich nicht gesehen. So nach dem Motto. Ja. Interessiert heute keinen Menschen mehr. Wir wählen die trotzdem wieder. Und den Schäuble haben wir auch so gewollt. Mehrfach. Ich weiß auch nicht, was mit diesem Land los ist. Ja, da schließt sich der Kreis jetzt wieder.
Aber
es wurde die, also die Wahl war eindeutig. Also es gibt irgendwie zwei Möglichkeiten. Entweder.
Nein. Die Partei der Nichtwähler hat fast die absolute Mehrheit erreicht.
Okay, das ist wahr, ja.
Also ich bin ja auch dafür.
Was heißt es dann, dass wir alles abschaffen, Regierung und so? Eigentlich schon, oder? Wenn die Mehrheit dafür ist, dass es keine Regierung gibt.
Dabei war das Wetter sogar gut. Zumindest hier in Stuttgart war das Wetter gut.
Aber das ist immer
stellt euch mal vor, es hätte geregnet.
Ich glaube, das ist immer ein Nachteil, oder? Da sind die alle lieber grillen. Oder
ach so.
Da sagen, ach nee.
Ach so. Ich denke immer, die wollen dann
Schnitzel nicht aus dem Haus. Schnitzel ist wichtiger heute. Ja. Ob ich das in Zukunft kriege, ja oder nein. Ob es importiert werden kann, ja. Oder ist egal, Hauptsache ich kann es jetzt essen. Ja. Das ist wahrscheinlich die Taktik.
Ja, diese ganzen Bayern hätten mal alle bei ihrem Oktoberfest bleiben sollen und so. Aber die waren dann doch
sollen ja alle mitwählen. Ich meine, wenn die Mehrheit für was anderes ist, dann.
Ich finde ja für Basisdemokratie. Wir setzen uns einfach bei jedem kleinen bisschen alle gemeinschaftlich hin, diskutieren das bis zu Ende aus und dann wird entschieden.
Das finde ich immer schwierig.
Ja, so auf dem Marktplatz mit Handheben. Genau. So Schweiz
dann entsteht so, was sind Sie gegen Kinderpornografie, dann wählen Sie jetzt.
Ja.
Für Zensur und dann sagen alle, ja, 95%. Juhu. Und dann sagen wir, fragen wir lieber ein paar Experten, lassen die entscheiden. Aber es ist immer die Frage dann.
Experten. Da kannst du dir auch, für alles gibt es Experten, die du dir raussuchen kannst. Das ist.
Aber so prinzipiell finde ich das den richtigeren Weg. Zumindest in den meisten Fällen. Nicht in allen, aber in den meisten Fällen.
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Aber ich glaube, so ein bisschen mehr Einfluss wie nur alle 4 Jahre ein Kreuz, nee, 2 Kreuze, wäre schon nicht verkehrt.
Ja, stimmt. 1 ist ungültig. Obwohl bei manchen mussten sie tatsächlich nur 1 setzen. Die haben dann halt falsche Wahlzettel gekriegt und die haben dann halt den Kandidaten aus dem Nachbardorf irgendwie draufgeschrieben aus Versehen.
Oh.
Und die durften dann halt, oder nee, die konnten 2 setzen, aber die haben immer nur 1 gezählt. Ist auch toll. Irgendwo da in Frankfurt und sowas in der Richtung.
Tja, mit Wahlcomputern wäre das jetzt nicht passiert. Da wäre noch viel Schlimmeres passiert. Ja,
genau, gut, dass du das da dazu gesagt hast.
Hallo. Wahlcomputer.
Ja.
Das ist auch so eine lustige Sache, dass irgendwie.
Weil das bringt auch gar nicht große Vorteile, oder?
Na, das ist doch.
Das bringt.
Nee, so von wegen, also das ist dann ist schneller und so. Ist es ja, also ist ein Riesenklötze. Ich meine, im Endeffekt müssen trotzdem so viele Leute anwesend sein, um die Sachen entgegenzunehmen an diesen ganzen Orten. Ja. Also irgendwie.
Also der einzige Vorteil, der jetzt auch kein wirklicher ist, ist ja, man hätte quasi um 18 Uhr hätte man das Ergebnis. Aber ich meine.
Ob ich das jetzt um 18 Uhr oder um 1 Uhr nachts habe, ist mir noch sowas von Pumpe.
Das ist eigentlich egal, wenn man sich eben die Nachteile sich überlegt, dass man eben, dass die Wähler gar nicht mehr wirklich wissen, also es ist nicht mehr nachprüfbar. So kann ich jetzt einfach als Wahlhelfer in ein Wahllokal gehen und kann eben auszählen, beziehungsweise.
Muss nicht mal Wahlhelfer sein.
Ja, genau, ich kann einfach nur so hingehen. Aber das Witz ist ja, ich muss da noch nicht mal hingehen, weil ich weiß, das sind noch irgendwie 20 andere Leute, die achten da drauf. Da ist gar nicht möglich zu betrügen. Also wie soll das gehen? Die Leute müssten sich alle absprechen von unterschiedlichen Parteien. Das ist gar nicht wirklich möglich. Im Falle von Wahlcomputer, also da gibt es ja.
Ist es ja nur in Einzelfällen, also genau. in sehr kleinen Prozentzahlen dann genau. meinetwegen drin. Und,
das und man kann es nachzählen, man kann die Wahlzettel sind noch da, man kann irgendwie nachzählen und das ist alles nicht möglich, wenn es elektronisch gelöst ist. Es liegt in der Kontrolle von irgendeinem Programmierer und dann wird irgendein Wert hochgesetzt und keiner weiß, wurde jetzt wirklich was.
Wird der random hochgesetzt?
Ja, was oder? Ist da jetzt wirklich passiert? Und also es gibt da ja unzählige Beispiele mit, ja, ich tue mal kurz irgendwie ein anderes ROM-Chip da reinstecken in das Gerät über Nacht. Und also da gibt es ja, also das ist einfach, es ist nicht in Ordnung, dass es quasi der Kontrolle, der Überwachung der Wähler entzogen ist. Also das liegt in der Gewalt von irgendwie ein paar Programmierern, ein paar irgendwie Leuten in irgendwelchen Firmen, aber nicht mehr in der Gewalt der Bürger an sich. Das ist nicht in Ordnung.
Also ich habe ja noch eine neue Idee. Man macht es wie beim Publikumsjoker bei Wer wird Millionär und dann kommt das Ergebnis auch schnell. Ja? Sagt man, rufen Sie jetzt an, kostet 50 Cent. Und dann so, puff, und dann sieht man so, alles klar, CDU, SPD und so. Tja, wäre auch nicht schlecht.
Ja, ja, und dann kommt so ein Ergebnis wie bei TV Total raus. Ich weiß nicht, ob du das Liebe gehabt hättest.
Ach, la la. Aber Telefon wird als Standard angesehen.
Ja, also so wie Fernsehen. Hat hier irgendjemand noch Fernsehen von euch?
Nö.
Ja, ich hab einen Fernseher, aber ich, ja, aber ich...
Ja, du bist ja auch älter als wir. Sorry, du musst es sagen.
Aber ich, vielleicht kann ich die Kurve nochmal bekommen, indem ich sage, ich schaue da nie rein.
Naja. Nee.
Nee, das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist so, ich bin auch so ein...
So Web 1.0.
Nee, ich bin so total Web 2.0 verdorben. Das bedeutet, ich manchmal setze ich mich vor das Gerät, schalte es ein und dann ist mir nach einer Minute langweilig. Dann denke ich, oh, eigentlich könnte ich nebenher noch Mails checken und eigentlich könnte ich noch meine RSS-Feeds noch irgendwie lesen und dann noch gucken, ob der gerade online ist und ich weiß nicht, so hinsetzen und Hirn abschalten, schaffe ich irgendwie gar nicht.
Tja. Ja, und selbst wenn man es mal machen möchte, dann geht man halt ins Kino oder leiht sich eine DVD aus.
Ja.
Und dann habe ich aber bewusst entschieden, ich will jetzt das gucken und nicht, ey, lass mich mal berieseln. Ne? Naja, gut.
Ja, was war das Thema?
Was war das Thema? Ich weiß keine nicht. Ahnung.
Genau, stimmt.
Nee, stopp. Ich wollte noch vorhin sagen, hatte ich mir kurz aufgeschrieben, das einzige Problem, also wenn man mit dem Auszählen und so besteht ja, oder wenn da irgendwas gefaked wird, dann ist es immer bei der Briefwahl. Und das ist so richtig Problem an unserer Demokratie. Weil du gehst ja hin und machst so allein in deiner Wahlkabine ein Kreuz und keiner kann zugucken und so. Öffentlich ist da ja nichts, das ist alles geheime Wahl und so. Aber wenn ich hier bei der Briefwahl was mache, ja, kann jeder drauf gucken. Weißt du nicht, ob das nicht am Tisch, der Papa hat gesagt, er wird auf jeden Fall CDU gewählt und ich gucke zu, wie du Kreuz machst.
Sonst gibt es keinen Nachtisch.
Ja, oder gibt es die nächsten paar Wochen kein Essen oder du darfst auswandern oder keine Ahnung was. Und wenn irgendwie gelogen, geschoben, betrogen wird, dann war es die Sachen, die rausgekommen sind, waren halt, wenn dann irgendwie bei einer Briefwahl.
Ja.
Also, dass da halt mal ein paar mehr Briefwähler plötzlich waren oder dass irgendwie die Sachen gefaked wurden oder so. Bei einer richtigen in der Wahlkabine und so ist bisher noch nichts aufgetaucht. Und das ist halt so ein bisschen ein Problem an unserer Demokratie, dass das mit der Briefwahl immer weiter zunimmt. Also ich habe auch ganz viel auf Twitter gelesen, ich war schon Briefwählen, ich war schon Briefwählen, ich war schon Briefwählen.
Habe ich auch bei vielen.
Leute, ich meine, es ist toll, aber wenn man tatsächlich die Zeit hätte, auch richtig wählen zu gehen, also mir wäre es lieber, ihr macht das dann auf dem Weg und so, weil da ist einfach weniger anfällig und
fühlt man sich irgendwie sicherer. Die Gesetzgebung wurde da ja auch geändert kürzlich. Also man hat noch vor einigen Jahren noch einen Grund angeben müssen, wenn man einen Brief wählen wollte.
Bin zu faul.
Und irgendwie, keine Ahnung, bin jetzt im Urlaub. Nee, keine Ahnung. Aber ist nicht mehr notwendig. Also kann jetzt jeder.
Ist eine Option, aber du darfst noch einen Grund angeben. Da steht, sie können hier optionalen Grund angeben.
Ah ja, okay.
Wer liest sich das durch?
Ja, du brauchst ja nur schreiben, hast gebrochenes Bein, kannst nicht oder so. Und wer prüft es nach? Kein Schwein. Also das war vorher auch schon...
Ist auch völlig egal, oder?
Ja, aber ich verstehe auch nicht, warum es quasi fördert. Also ich stimme dir da komplett zu, Ingo. Das ist eigentlich, ich meine, ich bin wirklich technikaffin, ich trage Mengen von Gadgets mit mir rum.
Ich kaufe mir
immer das neueste Zeug. Aber ich verstehe einfach nicht, was verkehrt an einem Stück Papier und an einem Stift ist, um dann Kreuz drauf zu machen. Das ist irgendwie, das mag jetzt total oldschool sein, aber ich meine, das ist doch eigentlich, das funktioniert doch. Und ich weiß gar nicht, warum man immer alles, also, das klingt jetzt irgendwie komisch, weil ich bin wirklich, ich mache immer die neueste Technik und ist alles irgendwie total cool und irgendwie hier mit Internet-Tabletten always on und alles drum und dran, aber warum muss man das Stück Papier, den Wahlzettel digitalisieren? Also macht irgendwie keinen Sinn, finde ich. Weiß nicht warum.
Ja, wir Hacker sind schon ein bisschen schizo.
Also in ferner Zukunft kann man sich ja dann schon vorstellen, dass das irgendwie digital abläuft.
Aber warum?
Nein.
Also warum ist es digital per Definition besser?
Ich sage jetzt in weiter Zukunft, ja.
Nein, aber wo ist denn der,
nein, wo
aber
ist
du musst
der Vorteil?
Doch, du musst immer einen Vorteil haben, finde ich auch.
Ja, wenn es angenommen, du wählst in sehr kurzen Abständen, ja, wirklich, es gibt mehr Entscheidungen, du kannst quasi on the go mitentscheiden. Es gibt dann dir irgendwie genau zurechenbare Identifikationsgedöns. Ich rede so von 50 Jahren Zukunft, ja.
Dann können wir auf der Erde sowieso nicht mehr leben, weil Klimakatastrophe hat schon eingesetzt.
Ja, dann kommen wir auf den Mars oder so. Keine Ahnung. Aber da kann ich kann mir schon Szenarien ausdenken, wo es dann so vom schon einfach noch eine Weiterentwicklung sein könnte von so einer Art Live-Voting-Geschichten. Aber wie gesagt, das ist halt jetzt noch nicht drin. Und deswegen kann man es schön lassen mit Zettel und Papier. Ja. Auf jeden Fall. Also das stimmt dir dazu, aber ich könnte auch mir Visionen vorstellen,
ja, klar,
wie es dir cooler geht sozusagen.
Ja, das ist irgendwie so ähnlich wie mit E-Books. Ich meine, da ist das Thema vielleicht noch ein bisschen schwierig, aber ich meine, so ein Buch irgendwie, was ich von so ein paar Euro im Buchladen kaufe oder mir zuschicken lasse, das hat eine echt gute Akkulaufzeit. Ne? Also das ist irgendwie besser als so ein Amazon Kindle. Und es hat auch einen echt besseren Kontrast. Und es ist auch leichter und kleiner. Und ich kann es auch, es gibt kein DRM. Und ich kann es auch auf dem Kindle. Klo lesen. Und ich kann es auch am Strand, kann es vergraben und wieder ausgraben. Und es tut immer noch. Und es ist günstiger. Und natürlich gibt es so ein paar Dinge, ich lasse dich letzte Wort kommen. So wie, ich will jetzt sofort das Buch haben, auch will auch gar nicht mich bewegen und nicht das Haus verlassen. Ich will es jetzt sofort runterladen und ich will es jetzt in einer Minute lesen. Okay, das geht im Kindle. Aber manchmal denke ich so, nicht immer ist irgendwie das Neue besser.
Also du kannst schon deutlich mehr mitnehmen. Also ein Buch gegen ein Kindle, okay.
Wie viele Bücher liest du denn gleichzeitig? Also ich meine...
Ich lese gerade immer ganz viel gleichzeitig.
Ich lese immer so, ich kann 3000 Bücher auf mein Kindle speichern. Da kann ich echt lange S-Bahn fahren. So, hey...
Nee, das stimmt. Aber zum Beispiel, eigentlich sind E-Books günstiger, zumindest von der Produktion her. Die werden nur noch nicht günstiger verkauft, immer unbedingt. Ist ja klar, weil es ja einfach noch nicht die Strukturen gibt. Aber, und ich meine, es spart Papier, das ist eigentlich auch für unsere Umwelt gut. Und jetzt geht der Chat ab, oder was? Wollen die mitreden? also ich finde, da gibt es schon viele Vorteile. Ich sehe es auch so, den Kindle mag ich persönlich noch nicht. Ich finde ich lese relativ viel auch auf dem iPhone mittlerweile.
Echt?
Ich finde es vor allem krass, dass das auch in der Sonne gut funktioniert. Also
Ja, aber ist doch schlechter als ein Kontrast und von
anderen. Ja, aber ich habe das nicht immer dabei und so. Und da kann ich dann immer trotzdem mal ein bisschen reingucken. Ich lese jetzt da keinen Roman, ja. Aber ich lese auch gerade keinen Roman. Aber den würde ich schon noch in Buchform lesen. Aber ich glaube schon, dass da ein Trend zu einer Wende da ist. Und ich finde vor allem den Papierspareffekt schon, der ist schon enorm. Also wenn man einfach alles Papier... oder mein Großteil einfach spart.
Ja, dann, also das will ich auch nochmal
viele Wälder auch verschont.
Will ich also nochmal nachgerechnet sehen, was jetzt wirklich genau die Kosten und die Umweltschäden von der Produktion von so einem elektronischen Stück Technik jetzt genau ist. Und dann gibt es ja noch diesen zusätzlichen, also da bin ich gar nicht mal so sicher, ob da wirklich hier so ein Stück Papier wirklich so die, naja. Aber es gibt da noch so einen Aspekt, den ich auch ganz spannend finde, nämlich so die Langlebigkeit. Also ich meine, das ist ja, keine Ahnung, wir können jetzt noch irgendwelche Papyrusrollen irgendwo finden, die irgendwie 2000 Jahre alt sind. Also, ich meine, die Inhalte, die wir momentan so haben, die überleben ja nicht mal 10 Jahre. Was sagt denn der Chat hier?
Ach, der ist lustig gerade.
Der Chat hat nur gesagt, ich kenne jemanden, der hat ein E-Book, ist ihm runtergefallen, Display kaputt, 300 Euro, futsch.
Genau. Unterstreicht meine Theorie. Ist auf meiner Seite, aber wenn ihr weiter lest, schreibt er noch, hat sich trotzdem gleich ein neues gekauft. Ja, so. Nein, ich will ich jetzt gar nicht. Also ich meine, ich bin überhaupt kein Technikgegner und das ist auch alles ganz toll. Vielleicht kaufe ich auch mal eins. Aber
es gibt immer verschiedene Argumente.
Ja, ich finde, man muss auch immer, für mich muss es einfach irgendwie einen Vorteil bieten. Wenn Geld keinen Vorteil bietet, dann brauche ich das auch nicht. Nur weil es neu ist, das ist es nicht.
Ja, da bin ich aber auf deiner Seite. Aber ich sehe halt auch Vorteile in E-Books. Hm. Und ich glaube auch, dass das in Zukunft immer wichtiger werden wird. Ja, so. Gib mal einen bei deinem Buch vorne, so ich suche nach.
Ja, gut,
das ist
ein gutes Argument. Vorteil. Lass ich gelten.
Ja. Okay.
Und ich kann Kommentare machen und auch nach denen dann noch suchen und so.
Ja. Aha.
Aber finde ich es auch besser, so ein richtiges Teil in der Hand zu halten. Selbst wenn es schwerer ist als so.
Ja, wenn es aber irgendwann nur noch so ein Stück Folie LED-rollbar ist.
OLED, du meinst so wie Papier. Nee, cool,
ja, diese OLED-Teile, ja, die sind.
Ja, das ist ja alles noch nicht richtig geil und dann nicht richtig günstig. Ja. Nachher kostet so ein Teil 10 Euro oder so und jeder hat es. Du hast auch so in Zeitungsformat und dann.
Das wäre doch was, so richtig zum Aufrollen, zum Falten, in Farbe, mit super Kontrast und total günstig und.
Dann bist du gleich wieder bei deinem
Papier. Und so, Moment, haben wir doch schon, ist Papier.
Ja, kann man nur nicht wieder bespielen, andauernd live. Ja,
und kann ich nur keine RSS-Feeds drauf lesen.
Und kein Gefällt mir dran reintippen und so.
Stimmt. Alles so Read-Only.
Ja. Read-Only, genau.
Ja, aber wenn du hast ja vorhin deine Theorie in 50 Jahren und so. In 50 Jahren haben wir alle so einen Chip drin und dann
wo haben wir den?
Im Gehirn Nacken, keine Ahnung, irgendwas. Und dann sagst du nur noch runterladen und dann wird es gleich in dein Gehirn geladen und das mit dem Lesen. Machen nur noch ganz komische Freaks.
Fände ich auch okay. Das hätte ein unglaubliches Potenzial an Wissensvermehrung, glaube ich.
Genau, bis dein Gehirn Overload hat, weil es zu viel gespeichert hat.
Da heißt dann so, ihre Kapazität ist erreicht, es wird hinten wieder gelöscht.
Ja, genau.
So scheiße, meine Kinder.
Wie ist mein
Stopp.
Wie ist mein Name?
Genau. Aber vielleicht kann man das einbauen, das ist schräg davor.
Die letzte Twitter-Nachricht war zu viel.
1999 muss gelöscht werden. Wir brauchen Platz.
Die ersten 140 Buchstaben, so Mama und so, sind jetzt rausgefallen. Genau.
Okay. Ich habe noch ein ganz, ganz bisschen Feedback. Nehmen wir das noch an und dann. Lassen wir uns hier mal auslaufen oder so ähnlich.
Ist gut, ja. Ich muss haben.
Nein, nicht uns, sondern die Sendung natürlich. Und zwar geht es nochmal um Netbooks. Es hatte der Stefan schon vor langer Zeit geschrieben, er würde sich mal so ein PC 901 Go holen. Und ich habe gesagt, ja, cool, mach mal und sag mal, wenn du hast. Und das hat er jetzt gemacht und er hat sich dieses geholt und ist doch sehr glücklich mit dem Teil, hat im Moment Ubuntu drauf und mit Firefox und allem funktioniert sehr super. Er hatte vorher diesen Netbook Remix drauf, aber war irgendwie nicht so zufrieden damit und deswegen ist es jetzt Standard GNOME, Desktop mit GNOME Duo und alles sehr praktisch. Die SSD ist voll verschlüsselt und liefert trotzdem noch beim Lesen 40 Megabyte pro Sekunde und 25 Megabyte die Sekunde beim Schreiben. Die Tastatur findet er ist hart an der Grenze des Schreibbaren, aber man gewöhnt sich dran und die Größe ist natürlich super praktisch, kann man überall mitnehmen, Rucksack, sonst was. Akkulaufzeit ist 4 Stunden mit Surfen, E-Mail und Co. und das findet auch gut und das HSDPA-Modem, was eingebaut ist, funktioniert auch ohne Probleme. Er war zwar am Anfang irgendwie nicht so begeistert oder skeptisch, ob man so ein kleines Ding wirklich braucht, aber mittlerweile hat das lieb gewonnen und will es nicht mehr hergeben und es ist sein mobiler Begleiter und der geht überall hin mit. Ja, so viel von Stefan und seinem IPC 901 Go. Ich will ja auch immer noch so einen Teil, ob jetzt das oder noch anders. Aber es ist so, wir hatten es ja vorhin schon mal, so viele Sachen auf der Liste, die man unbedingt mal gerne haben will und irgendwas fällt hinten runter. Aber ich will so ein Ding. Ich will's.
Mir ist die Liste gerade relativ klein geworden. Dafür alles auf meinem Konto auch.
Tja.
Leider. Ist es immer
meine Liste? Meine Liste ist groß und mein Konto ist trotzdem klein.
Und das, nee, ich habe die abgearbeitet so ein bisschen gerade.
Wow. Ja. So Yacht und ja, genau. Sportwagen.
Die Sachen, die sind nicht in meinem.
Die hat er alles schon.
Virtuell kann man sich leicht so als.
Ich hätte echt gerne so eine Yacht am Mittelmeer. Da könnte ich sie nämlich verkaufen und mir was Richtiges davon kaufen.
Ein paar Telefone zum Beispiel. Ja,
keine Ahnung, was sinnvoll ist.
Und dann so eine Yacht-App drauf machen und sagen, hier habe ich auch virtuell.
Ach ja. Und dann einmal die Welt um Kurven und...
Ingo, hast du Monkey Island schon durchgespielt?
Natürlich.
Echt?
In einer Nacht.
Nee, ich habe ein bisschen länger gebraucht. Na, ich bin noch extra in die Karibik und habe dann in der Karibik richtig stylisch jeden Abend Monkey Island. Und
gab's so. Hast du gefragt?
Hast du da auch Grog getrunken?
Ja, Grog. Naja, aber eher viel Mojitos und Cuba Libre. Mehr als Grog. Ja. Weil dieses ätzende Zeug kann man auch eigentlich nicht trinken. Also, ich habe in Monkey Island habe ich damit Gitterstäbe aufgesprengt und
eigentlich alles verraten. Ich will jetzt auch mal anfangen.
Wie, du hast noch nie Monkey Island? Ich habe
schon die Light-Version getestet.
Hast es jetzt gekauft?
Und jetzt habe ich's.
Ja, dann also wenn du was habe ich gebraucht? Na gut, ich habe jeden Abend immer nur so ein bisschen gespielt. Also ich habe, glaube ich, 2 Wochen gebraucht, ja. Aber jeden Abend nur so 1-2 Stunden. Und das erste Kapitel dauert irgendwie am längsten. Okay. Ich will Pirat werden.
Jetzt ernsthaft. Du warst hier auf Kuba, darf man ja verraten, um da dann mit dem Laptop Monkey Island zu spielen.
Nein, nicht auf dem Laptop. Ach so, den Laptop habe ich zu Hause gelassen.
Also okay. Auf dem iPhone, okay.
Das ist noch viel schwieriger, weil manche Sachen, wenn du keine Maus hast, also gerade die Geschichte mit dem Grog und den Gitterstäben, also da habe ich echt eine Weile gebraucht, weil du jetzt ständig musst du warten, umfüllen, warten, laufen und dann bist du im Umfüllen immer nicht schnell genug. Und dann zerfrisst dir dieses komische Getränk einen Krug nach dem nächsten. Hm. Und das war so mit die kniffligste Stelle, weil ich echt lange gebraucht habe, bis das dann wieder tut.
Das würde ich gar nicht schaffen, weil ich meine, da hat man irgendwie in der einen Hand hat man die Zigarre, in der anderen den Mojito und dann eigentlich muss man die ganze Zeit auch nur, keine Ahnung, die Revolution preisen und dann, wie kann man denn da noch im iPhone spielen, verstehe ich gar nicht.
Tja. Ging alles.
Ich glaube, du hast es in echt durchgespielt.
Ja.
Ich möchte Piraten. Und dann sagt er, Ingo ist aber ein Scheißname. Was ist das denn? Ja, genau. Ist das so umbenannt in, was weiß ich.
Mein Name ist Guybrush Threepwood und ich will Pirat werden.
Das ist alles nur Neid, Ingo. Das ist alles nur Neid.
Ja, die gute alte Zeit.
Nee, für mich ist das niegelnagelneu.
Ja. Ich weiß auch nicht, was du als Kind gemacht hast. Definitiv das Falsche. Aber hatten wir schon das Thema. ich habe alle Monkey Islands durchgespielt und eins habe ich jetzt, glaube ich, mehrfach schon durchgespielt. Ich könnte jetzt mal wieder 2 anfangen. So mit ScumVM und ich habe die, glaube ich, noch alle irgendwo rumliegen. Hm. Und dann mal wieder Monkey Island 2, 3 spielen. Weil 4 kann man vergessen. Und das Neue, was da jetzt rauskam, gefällt mir auch irgendwie nicht so. Da finde ich auch die Steuerung bescheiden. Also ich mag das nicht wie im 3D. Ich bin so eher Click-Point-Adventure-Mensch, 2D.
So Monkey Island war ja auch nie so wirklich meins. Ich habe Space Quest gespielt und sowas. Ganz groß.
Ihr Banausen.
Nee. So habe ich quasi Englisch gelernt. Also
bei mir gab es mal Monkey ganz, Island nicht mehr so.
Ganz großartig. Da musste man ja...
Lies of Sweet Larry, da konntest du auch Englisch lernen.
Ja, genau. Das war nicht so mit Maus und so. Da musste man noch so richtig
Gehe rechts.
Look at Balcony und so. Genau. Und dann immer so, was sagt das hier jetzt? Was soll das bedeuten? Und dann abgeschrieben und am nächsten Tag in der Schule einen Englischlehrer gefragt. Was heißt denn das?
Woher hast du das? Was machst du? Warum willst du das wissen?
Ja.
Oder es war dann so
ganz großartig. Genau. Das war toll.
Sehr gut. Ich hatte neulich so ein bisschen Zeit, dachte ich, oh, jetzt muss man wieder Computer spielen. Das habe ich so vor ein paar Jahren das letzte Mal gemacht. Dachte ich, jetzt hatte ich mir damals ja noch, das ist noch nicht so lang her, meinen neuen Rechner. Und habe ich gesagt, ich brauche jetzt unbedingt ein Spiel, der mal so alle Sachen ausnutzt, die der so hat, der ganze Prozessorleistung, Grafik, was weiß ich, Dual-Core und so, aber habe bis jetzt noch keins gefunden. Wer eine gute Idee hat, ich will einfach so ein affengeil modernes Spiel, was alles nur so geht.
Crysis.
Ja. So ein bisschen Shooter, Adventure kann ich auch.
So ein Ego-Shooter.
Ja, dies kannst du ja mittlerweile irgendwie übers Internet spielen, also direkt habe ich jetzt gesehen. Was war's? Quake Online, direkt im Browserfenster. Und es ist irgendwie flüssig und geil.
Ja gut, aber man muss halt wissen, also, Quake ist halt auch schon über 10 Jahre
ja, alt. Ja, aber ja, also Shooter auch meinetwegen, wenn es abgefahren neue Grafiken oder so hat. Also ich spiele mal irgendwie so ein hammermodernes Spiel. Ich will wissen, wo ist die Spielebranche gerade.
Also die Sachen interessieren mich gar nicht, muss ich ehrlich sagen.
Ja, habe ich ja schon rausgehört vorher. Aber so. Gegenposition von mir, ich würde das jetzt gerne mal wieder gucken, was in Realitätsnähe, wo man da jetzt gerade steht.
Was die so können, diese Grafikkarten, die 200 Watt schlucken und irgendwie laut wie ein Chat sind.
Ja gut, ist ja immer noch ein Laptop, also so.
Achso, du willst das noch auf dem Laptop machen. Gibt es noch ein SLI und 5 Grafikkarten übereinander und.
Genau.
Das steht doch noch auf der Liste.
Ich ganz vergessen. Genau. Und dann, keine Ahnung, 2000 Euro in Grafikchips investiert und dann, gibt ja keinen Linux-Treiber.
Gibt gar kein Spiel dafür.
Ja. Da kann ich jetzt wieder den letzten Podcast empfehlen: Open Graphics. Aber die sind noch ziemlich weit entfernt davon, ihre eigene Grafikkarte mal richtig zu basteln. Aber die soll hundertprozentig komplett Open Source, sowohl die Treiber hinterher als auch die komplette Karte.
Ja, Respekt. Also das ist natürlich ein hohes Ziel. Also ich werde ja ab und zu bei einem OpenPC-Projekt ja auch gefragt, so ob denn dann auch das BIOS dann auch irgendwie Free Software ist und so. Aber dann, also ich muss dann halt leider einmal antworten, dass ich halt irgendwie das Ganze mehr oder weniger alleine mache. Und deswegen darauf angewiesen bin, dass irgendwelche taiwanesischen Hersteller da irgendwas bauen, was Linux-freundlich ist. Und da beschränken wir uns eben auf die Auswahl von geeigneten Komponenten, aber können es nicht irgendwie, keine Ahnung, einen eigenen Chip designen. Das ist natürlich nicht möglich. Und von daher finde ich das Projekt natürlich Respekt. Also, weil ich nicht weiß, ob das wirklich so realistisch ist. Ich meine, jetzt haben die dann, wie soll das funktionieren, Ingo? Dann haben die mir mal den super offenen Grafikchip designt und wer baut das dann?
Das kannst du dir im Interview anhören.
Danke. du weißt es nicht, dann redest du raus.
Ich hab's natürlich durchgehört. Kannst du dir auch auf der Webseite angucken. Da müssen sie dann mit jemandem reden. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie schon eine Fabrik haben, die ihnen das baut. Also, aber die bauen bis hin zu den kompletten Plänen. Und dann wird es natürlich erstmal der Chip alleine gegossen und dann geht es halt zu jemandem, der dann den Rest ringsrum baut. Der ist halt, also den Silizium-Chip kriegen sie dann aus so einer Fab, keine Ahnung, wen sie da beauftragen. Und dann kriegen sie die ganzen Chips und dann geht es weiter Verarbeitung. Das kann man dann wieder bei jemand anders machen, der halt das Ding auflötet und den Rest zusammen bastelt. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie da schon fertige Angebote haben, aber klar, werden irgendwelche Taiwanesen oder so sein. Sicher. Aber ich weiß es auch nicht. Ich glaube, das hat er im Interview auch nicht gesagt. Soweit sind die auch noch nicht. Die sind gerade mal beim Chip-Design. Also wer sich schon immer mal mit Hardcore-Hardware-Hacking und sowas beschäftigen wollte, kann da gerne einsteigen und sich da mal angucken, wie baue ich meine eigene Grafikkarte.
Coole Sache. Ich meine, wer hätte damals irgendwie gedacht, der Plan, wir machen mal hier ein Open-Source-Betriebssystem, dass das klappt.
Also ein Open-Source-Betriebssystem kannst du nicht anfassen und das Ding kannst du hinterher in die Hand nehmen und kannst sagen, guck, habe ich gemacht.
Genau. Ja, ich weiß halt nicht. Also ich glaube, wenn du da so hier bei so einem taiwanesischen Hersteller an der Tür klingelst und sagst, hallo, ich habe hier mal hier den Schaltplan. Dann sagt er natürlich hier, hey super, kommen Sie doch rein, nehmen Sie einen Kaffee. Mindestabnahmemenge 100.000 Stück. Ich hätte dann mal gerne irgendwie hier so 10 Millionen Anzahlung, schätze ich mal.
Ja, so in dem Dreh ist
aber
das. Ja, deswegen müssen die sich auch Gedanken über die Finanzierung machen. Also die müssen da irgendjemanden ins Boot holen, der ihnen das irgendwie finanziert und wo sie dann hinterher auch glauben, das bringt was. Also das kann man auch irgendwie verkaufen. Naja. Ja, habt ihr noch was?
Nee, das ist jetzt aber auch genug.
Wir haben ja eigentlich nur Quatsch geredet, oder?
Also nee, das nicht, haben wir nur die letzten 45 Minuten gemacht.
Ach so. Alles ernst.
Ach so, ich hab noch einen Beitrag. ich hab noch einen Beitrag. Den können wir jetzt noch am Ende spielen.
Ja.
Habe ich jetzt völlig.
Na, hau rein.
Völlig vergessen. Und zwar geht es um die Open Source Expo, die bald in Karlsruhe stattfinden möchte, soll und Ja, dazu habe ich im Vorhinein ein Interview geführt. Ja, bei mir am Telefon sind jetzt Herr Kamali und Herr Main von der Open Source Expo. Und die Open Source Expo findet am 15. und 16. November zum zweiten Mal in Karlsruhe statt. Und vielleicht können Sie mir erstmal kurz erklären, was ist denn die Open Source Expo genau?
Also Open Source Expo ist eine Ausstellung sowie eine Konferenz zum Thema Open Source, wo in erster Linie Community im Vordergrund steht. Es gibt jede Menge weitere Konferenzen auf dem Markt, wo Kollege Mayen darüber natürlich in Nähe vielleicht was sagt. Aber was wir da bei uns unterschiedlich ist als die anderen, ist, dass es Community im Vordergrund steht. Das bedeutet, wir wollen, dass die Projekte kommen und dann sich präsentieren und dann auch die Gleichgesinnten da treffen und die Interessenten, die an Open Source allgemein, jetzt ob es Linux ist oder einfach nur ein Content-Management-System ist, dass die Interessenten kommen, auch dann vor Ort erleben, worum es geht. Und alle anderen können auch sozusagen mitbekommen, das bedeutet weitere Interessenten, was hier läuft, dass durch die Session oder durch die Vorträge, die von dem Speaker und Vortragenden vorgetragen wird.
Das heißt, die Zielgruppe ist vornehmlich Community oder?
Nee, sowohl als auch. Also wir haben Community, also wir haben Content-Management-Systeme vor Ort, wir haben mit WordPress auch ein Weblog-System vor Ort, wir haben aber auch Enterprise-Sachen vor Ort. Wir haben zum Beispiel Frameworks, die darauf abzielen, dass man SAP-Systeme mit PHP verbinden kann. Also wir haben aus allen Bereichen Projekte vor Ort.
Das ist, denke ich, grundsätzlich unser Konzept, wenn ich das kurz ergänzen darf. Also wir sind weder die Messe oder die Veranstaltung, die sagt, wir machen nur Business, ja, weil wir glauben, im Open-Source-Bereich Business ohne Community gibt es nicht. Ja. Also selbst die Business-Leute brauchen dieses Fundament an lebendiger, enthusiastischer Community. Das heißt, also von daher, wie der Kollege Wiesdeckel gerade sagte, wir sind eigentlich ganz breit aufgestellt. Ja, wir wollen eigentlich auch ansprechen, also Hobbyisten, die einfach Interesse haben, vorbeizuschauen, sind genauso herzlich willkommen wie knallharte Business-Leute, die sich Lösungen angucken wollen, sich im Open-Source-Markt orientieren wollen.
Welche Projekte haben sich denn jetzt schon beworben? Also ein paar haben Sie ja schon genannt. Was kann ich mir jetzt da angucken auf Ihrer Konferenz
und Expo? Wir haben unter anderem Drupal ist da, WordPress mit BuddyPress und BBPress. Wir haben das MXS Workflow Framework vor Ort, wir haben OpenLimbus vor Ort, das Fedora-Projekt ist da, OpenSUSE ist da, also wir haben eine breite Auswahl an Projekten.
Wie lange läuft der Call for Projects noch? Also wie kann ich mich, wenn ich sage, ich habe auch ein Projekt, was noch unbedingt teilnehmen will, wie kann ich mich da, an wen wende ich mich da und wie lange habe ich noch Zeit?
Sie haben Zeit bis zum 31. Oktober. Der Call for Projects, den finden Sie am besten auf der Seite, das ist www.openexpo.de. Da können Sie sowohl Ihr Projekt anmelden als auch eine Session, wenn Sie Interesse haben auf der Open Stage, die an beiden Tagen stattfindet, eine Session halten möchten, dann können Sie sich da auch anmelden. Allerdings sollte man bedenken, wenn Sie sich bis zum 15. Oktober anmelden, dann machen wir Ihnen noch ein Roll-Up. Also Sie kriegen dann am Stand ein Roll-Up mit Ihrem Logo und Ihrem Projektnamen drauf, das Sie dann später auch behalten können. Das schaffen wir aber aus organisatorischen Gründen nur bis zum 15. Oktober.
Mhm. Und das ist für freie Projekte kostenlos?
Genau.
So ist es. Vielleicht nochmal ganz wichtig als Ergänzung zu Sachen mit dem Roll-Up, das illustriert ein kleines bisschen. Uns ist wirklich wichtig, also einerseits genau offen und wirklich frei, kostenlos die Projekte einzuladen, und auf der anderen Seite ihnen eine professionelle Umgebung zu bieten. Das heißt, die kriegen da eine Theke, die kriegen das eben von Tom erwähnte Roll-Up, also wenn die ihre eigenen Grafiken schicken, können sie auch selber anschließend mit nach Hause nehmen, das können sie selber gestalten, ja. Wir bieten Stromanschluss und so weiter und so fort. Also wir wollen wirklich ein relativ professionelles Umfeld anbieten, weil, wie gesagt, das ist sowieso unser Kerngeschäft, professionelle Konferenzen zu veranstalten, um da einfach den Projekten ein interessantes und sozusagen einfach zu handhabendes Umfeld zu bieten.
Wenn ich mich für diese Open Stage interessiere, wenn ich da einen Vortrag einreichen will, gibt es irgendwelche Schwerpunktthemen, die ich besetzen sollte oder kann ich einfach zu irgendeinem Thema was dort präsentieren?
Die Themen sind unter anderem Server, Security, Content Management System, verschiedene Frameworks. Also querbeet durch das System, was es eigentlich sowohl Anwendungen, die für Office sowie zu Hause und im Endeffekt, wenn einer auch über einem Game reden will, ein Spiel unter ein Open Source Spiel kann auch da was vortragen. Also da ist keine Grenze gesetzt, bis hier zum Beispiel viele Leute sprechen über eine oder andere Betriebssystem auch, also Distribution meine ich ja. Das ist alles schon möglich.
Okay. Und wenn ich als Besucher kommen will, wenn ich mir das Ganze nur angucken will, ich habe gelesen, auch der Teil ist, wenn man sich vorher anmeldet, umsonst oder kostenlos, umsonst vielleicht nicht.
Das ist richtig. Bei Vorabanmeldung über die Webseite können Sie kostenlos vorbeikommen und an der Tageskasse kostet 10 Euro.
Die Open Source Expo findet ja jetzt zum zweiten Mal statt. Was sind denn die Resonanzen gewesen bei der ersten? Also lief alles gut? Was wird verbessert vielleicht?
Wir haben, wie gesagt, gestartet vor 1,5 Jahren im Mai. Was wir jetzt natürlich, ich sag mal, verbessern wollen, sind natürlich die Zahlen. Wir wollen die Reichweite weiter ausbauen. Das ist die eine Geschichte. Was gut war jedenfalls, war die Resonanz. Also gerade, was ich vorhin sagte, dieses professionelle Umfeld, da waren ziemlich viele Projekte, die waren total begeistert. Die sagten, Mensch, sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich komme hier einfach an, muss einen Laptop aufklappen, Poster aufhängen, das war's. Was wir jedenfalls auch besser machen wollen, was eine Kritik war, sage ich auch ganz offen, beim letzten Mal, es gab gerade einen Kollegen, der hat gesagt, Mensch, zum Teufel, warum habt ihr eigentlich nicht so hinreichend vorab mit den ganzen Karlsruhe- und südwestdeutschen Usergroups und Initiativen etc. geredet? Da waren wir zu dem Zeitpunkt mit unserem Projekt relativ unbekannt. Das haben wir jetzt verbessert, wir sind gerade noch dabei, wir sind eigentlich gerade lokal oder regional mit ziemlich vielen Parteien im Gespräch, damit einfach auch im, ich sag mal, im erweiterten Karlsruhe-Umfeld, ja, alle Leute auch wirklich informiert sind.
Im Endeffekt war ja an der Stelle in Karlsruhe früher mal der Linux-Tag und immer eine erfolgreiche Veranstaltung. Glaubt man, dass man da jetzt mit der Open Source Expo irgendwie anknüpfen kann?
Also ich weiß nicht, ob anknüpfen das richtige Wort ist, aber tatsächlich Linux-Tag ist ein ganz wichtiger Faktor. Fantastisches Event, ja. Ganz wichtig für die Open Source Szene, aber eben auch ganz wichtig für Südwestdeutschland immer gewesen. Und jetzt ist Linux-Tag seit ein paar Jahren sozusagen diametral in die andere entgegengesetzte Ecke der Republik gegangen. Und wir halt glauben, dass das sozusagen auch eine schmerzhafte Lücke hinterlassen hat in Südwestdeutschland. Weswegen wir gesagt haben, okay, wir machen es also quasi ein halbes Jahr versetzt zum Linux-Tag. Weil es bringt ja auch nichts, wenn man sich irgendwie sinnlose Konkurrenz macht, ja. Halbes Jahr versetzt und eben in Südwestdeutschland. Von daher, ja, wir wollen dabei sind, durch den Linux-Tag anknüpfen. Ist aber nicht irgendwie als Kampfansage oder sowas gesagt, gedacht, dass wir im Linux-Tag einen Rang ablaufen wollen, ja. Also ich glaube, wir glauben ganz klar, dass es zwei Events sind, die auf jeden Fall koexistieren.
Und gleichzeitig zur Open Source Expo finden ja auch noch andere Konferenzen auf demselben Gelände statt, zum Beispiel die PHP-Konferenz und auch die WebTech. Ist es irgendwas, was sich gegenseitig befruchten soll?
Auf jeden Fall. Also wir haben auf der IPC, wir haben einige PHP-Projekte vor Ort auf der Open Source Expo und auf der IPC sind viele PHP-Entwickler, die können davon profitieren, die Projekte können davon unter Umständen profitieren. Die Besucher der WebTech haben die Möglichkeit, sich über Projekte zu informieren, die vielleicht auch durchaus mit ihrem Gebiet zu tun haben, aber so nicht auf der WebTech vertreten sind. Also wir glauben schon, dass die Veranstaltungen alle voneinander profitieren können.
Wer organisiert denn diese ganzen Veranstaltungen? Vielleicht ein paar Worte zu Ihrer Firma.
Ja, wir sind der Software- und Support-Verlag, seit 1995 im Geschäft. Wir machen jede Menge Printmagazine, Online-Publikationen und Konferenzen, ganz viel Software-Development. Und wir geben natürlich eine ganze Menge Publikationen raus, die sich implizit oder explizit sowieso mit Open Source beschäftigen. Zum Beispiel Java-Magazin, zum Beispiel PHP-Magazin, zum Beispiel PHP-User, ganz neu. Zum Beispiel Eclipse-Magazin, zum Beispiel Railsway-Magazin, was sich mit Ruby und Rails beschäftigt. Das heißt, wir sind eigentlich, bei fast allem, was wir tun, sind wir eigentlich im Open-Source-Markt mit einem oder zwei Füßen sowieso drinnen. Ja. Was wir bisher noch nicht gemacht haben, ist quasi den Querschnitt zum Thema Open-Source zu machen. Ja. Wir haben ganz viele Veranstaltungen, die sich mit Eclipse beschäftigen, die sich mit Rails beschäftigen und. Aber sozusagen dieser Querschnitt zum Thema Open-Source, das ist eben das, was für uns als Verlag auch strategisch diese Open-Source-Expo bedeutet.
Gut, dann vielen Dank. Das waren Herr Kimali und Herr Main über die Open Source Expo in Karlsruhe, die am 15. und 16. November dort stattfindet. Danke.
Danke auch.
Sky, oh, where there's nothing at all. Whoa. Hey!
Gott. Die ersten haben schon den Chat verlassen mit Hörschäden. Ich hoffe, es geht den Podcast-Hörern jetzt nicht so ähnlich. Und sorry. Ich kann nichts dafür. Die Ausgangsdatei war so. Und eigentlich läuft ja hier noch ein Kompressor und sowas drüber. Aber irgendwie, naja. Gut, aber nee, die Podcast-Datei liegt nochmal hinter mehr Kompressoren und Levelern und so. Ich hoffe mal, die ist dann nicht ganz so schlimm wie die Leute, die das jetzt im Livestream hören mussten. Sorry, ich habe die Ausgangsdatei war so und eigentlich habe ich nicht viel höher gedreht. Ja, ja. Stimmt, ich wollte euch alle kaputt machen, ihr wusstet es bloß nicht. Dann würde ich sagen, wir machen Schluss für heute, oder? War auch lange genug. Mhm.
Ja.
Länger als eigentlich geplant. Ich habe gesagt, wir machen bis 19.20 Uhr vorhin im Chat. Das ist gleich 20.04 Uhr beim nächsten Ton dann, wenn ich einen Ton mache. Naja, gut. Dann vielen Dank, dass ihr da wart. Und bis nächste Woche und so, ne?
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss. Nee. Tschüss.
Ich muss noch sagen, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit und bleibt uns wohlgesonnen. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder live, wenn ihr mögt, hier auf Horaz oder dann halt im Chat mit dabei sein und ansonsten natürlich wieder im Podcast. Also, frohe Zeit bis nächste Woche 18 bis 19 Uhr und so. Ja? Ich habe noch einen, habe ich noch hier. Guck mal, den da.
Hallo, hier spricht Matthias Ettrich und ihr hört Radio Tux.
So, und jetzt geht's weg. Ciao. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben von JIT Creatives 2009 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de. Unterstützt von OpenCoffee, die Links.